MDR Sachsen Extra. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Der Konservatismus hat etwas mit Werten und Haltung zu tun. Das geht mir auch wirklich auf den Geist, dass ich hinterher alles besser gewusst habe. Bin sozusagen wirklich ein Wossi. Lieber noch arbeite ich an der Sache und verhandle, als dass ich immer zu repräsentiere. Politiker, die auch Akten lesen und Sachverstand haben, ist jetzt nicht das Schlechteste für unser Land. Der schönste intensive Zeitraum, das war der Einigungsprozess. Was ist das für ein Umgang? Was ist das für ein Hass, der da irgendwie eine Rolle spielt?
Herzlich willkommen zu einem Extra bei MDR Sachsen. Zu Gast ist heute einer, mit dem es sich immer lohnt, ein Gespräch zu führen. Wenige haben die Jahre deutsch-deutscher Geschichte seit der Wiedervereinigung so an entscheidenden Schnittstellen erlebt und auch geprägt wie er. Am Sonntag wird er 70, ein halbes Leben in West, ein halbes in Ostdeutschland. Thomas de Maizière, willkommen bei MDR Sachsen.
Guten Abend, Frau Deko.
Mein Name ist Uta Deko. Diese 70 Jahre in einer Stunde Sendezeit zusammenzupacken, ist schier aussichtslos, geschweige denn Ihren Lebenslauf angemessen zusammenzufassen. Unsere Hörer kennen Sie. Ich reduziere es jetzt auf wenige politische Stationen.
1954 in Bonn geboren, als Schüler in die Junge Union eingetreten, Rechtswissenschaften mit beiden Staatsexamen abgeschlossen und promoviert. Die Anfänge in der Politik dann unter Richard von Weizsäcker und Eberhard Diepgen in Berlin. In der Wendezeit Berater seines Cousins und ersten und letzten frei gewählten Ministerpräsidenten der DDR, Lothar de Maizière. 1990 wurde er Staatssekretär, später Chef der Staatskanzlei in Mecklenburg-Vorpommern. Kurt Biedenkopf holte ihn 1999 nach Sachsen als Chef der Staatskanzlei. Dann war er Finanz-, Justiz- und Innenminister im Freistaat, bis ihn Angela Merkel 2005 zum Chef des Bundeskanzleramtes in der Bundesregierung machte, später zum Innen-, dann Verteidigungs- und wieder zum Innenminister bis 2018. Als Bundestagsabgeordneter blieb er noch im Parlament bis zur Wahl 2021.
Herr de Maizière, welches Buch haben Sie zuletzt gelesen?
Ich lese gerne Bücher. Ehrlich gesagt, passt jetzt hier in die Sendung, aber es interessiert mich eben deutsch-deutsche Geschichten und Verarbeitung Deutschlands. Ich lese fast nur Romane, keine Sachbücher, aber es ist so eine Mischung. Gittersee, das Buch, was ja umstritten war, ob es eine junge Frau schreiben darf über die DDR, deren Eltern in der DDR waren, aber sie selber nicht. Und das war schon ein großes Buch, finde ich.
Warum frage ich Sie das? Ich frage Sie das, weil Sie mal gesagt haben, dass das die erste Frage gewesen wäre, die Sie immer in Personalgesprächen gestellt haben. Was haben Sie aus den Antworten entnommen?
Nicht die erste Frage, aber eine Frage. Nicht immer, aber oft. Ja, wenn dann einer sagt, ich habe nie ein Buch gelesen, ach ja, weiß ich gar nicht und so, dann gab es schon mal einen Minuspunkt. auch wenn jetzt nicht alle Bücher lesen müssen. Aber ich finde, es muss neben der Beschäftigung mit der Hauptaufgabe, die natürlich, wie die Beamtenrechtler das sagen, volle Hingabe erfordert, auch etwas geben, was darüber hinausweist oder was daneben ist. Das kann Musik sein, das kann Literatur sein, von mir aus Briefmarken sammeln, aber irgendetwas, wofür sich der Mensch wirklich interessiert. Und für mich gehört Bücherlesen dazu.
Ich habe 2021 mit den Stichworten zu Ihrer Biografie aufgehört. Danach hatten Sie ja trotzdem noch eine ganze Liste von Ämtern, Verpflichtungen. Vor einem Jahr haben Sie gesagt, Sie wären jetzt bei einem geregelten 8-Stunden-Tag angekommen. Das wäre jetzt schon mal eine Verbesserung zu den 16 Stunden vorher. Wie sieht's jetzt aus?
Ja, ungefähr noch so. Das neue Jahr ging etwas ruhiger los. Ich hatte Enkeldienste mit unseren beiden kleinen Enkeln. Das war eine andere Form von Anstrengung, aber sehr schön. Eustress würde man vielleicht dazu sagen, also guter Stress. Ja, ich bin im Vorstand vom Kirchentag, ich war letztes Jahr Präsident in Nürnberg und bin Vorsitzender der Deutschen Telekom Stiftung und habe das ein oder andere Ehrenamt. Das füllt mich aus, aber das wollte ich ja so.
Also angefüllte Tage nach wie vor. Sie haben mal gesagt, eine Ihrer kraftgebenden Stärken in der ganzen stressigen Zeit sei gewesen, dass Sie immer, egal wie groß der Stress war, einen guten Schlaf hatten. Ja. Sind Sie um den Schlaf gebracht, wenn Sie auf die Landtagswahlen dieses Jahr schauen?
Nicht um den Schlaf gebracht, aber ich habe natürlich Sorgen vor einer zu starken AfD, klar. Andererseits, wenn man jetzt nur voller Sorgen in die Zukunft guckt und immer nur die AfD betrachtet, dann ist das für die AfD die beste Nachricht. Die lebt sozusagen von davon. Die ist ein Sorgen- und Zornesstaubsauger. Das braucht sie. Und deswegen sollten wir lieber über die Aufgaben reden, über die Zukunft Sachsens, über das, was wir gut machen wollen und dann natürlich auch die AfD kritisieren, aber in der Reihenfolge nicht umgekehrt.
Nichtsdestotrotz ist ja am Wochenende gerade durch dieses Aufkommen des Geheimtreffens in Brandenburg, das in den letzten Tagen Schlagzeilen gemacht hat und nochmal die Remigrationspläne der AfD ins Zentrum geholt hat, die Diskussion um ein Verbot der AfD wieder massiv in den Schlagzeilen und wieder massiv aufgekommen. Wo stehen Sie da? Gehört die AfD verboten? Die CDU ist da ja, konnten wir am Wochenende beobachten, bei der Landesvorstandssitzung nicht ganz einer Ansicht.
Ich halte nicht so viel davon. Das Verfahren dauert sehr lange. In der Phase geriert sich die AfD dann als Märtyrer und die Erfolgsaussichten sind bei der Klammer zu strengen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts eher ungewiss.
Ein Thema, das die AfD groß gemacht hat und weshalb sie ja auch jetzt wieder so an Zulauf gewinnt, ist das Thema Migration. Sie waren in der Zeit der Flüchtlingskrise Bundesinnenminister, da hat das Thema Sie auch massiv beschäftigt. Warum kriegt man das nicht in den Griff?
Lassen Sie mich zur AfD noch mal etwas sagen und zu den Wählerinnen und Wählern. Viele derer, die AfD wählen, interessieren sich überhaupt nicht dafür, wer da vorne steht. Ob das Herr Höcke ist oder ein etwas gemäßigterer. Sondern die wählen auch gar nicht das Parteiprogramm der AfD, kennen sie wahrscheinlich gar nicht. Sondern es ist eine Protest- und Zorneswahl gegen die anderen. Deswegen muss man aufpassen, dass man kriegt auch nicht alle zurück, vielleicht kriegt man 15% der Wählerinnen und Wähler nicht zurück in die demokratische Mitte. Aber die nächsten 15%, die dann bis zu 30, 35 gehen, um die würde ich gerne kämpfen. Und das geht nicht mit einem Verbotsverfahren gegenüber der AfD und Stigmatisierung, sondern das geht mit Werben für bessere Lösungen. Was die Migration angeht, man kann in der Politik unterscheiden zwei Arten von Problemen. Die einen sind Probleme, die man lösen kann. Man kann Steuern erhöhen oder man kann Steuern senken. Man kann Subventionen kürzen, was wir gerade erleben, oder das nicht tun. Man kann über Schulstrukturen sagen, okay, wir ändern da irgendwie etwas, dann ist das Problem überwiegend gelöst. Bei der Migration ist es anders. Das ist ein sehr wichtiges politisches Thema, was man nicht lösen kann. Das ist seit 2000 Jahren Gegenstand der menschlichen Geschichte. Völkerwanderung, wir haben das alles in der Schule gelernt. Die Germanen, die nach Rom gegangen sind, Alexander der Große, das große Römische Reich und so weiter und so weiter. So, und das ist mal das Erste, dass man nicht den Eindruck erweckt, hier ist ein Problem, was man mit 5 Maßnahmen lösen kann. Es ist sehr komplex. Das Zweite ist aber zu sagen, es ist alles gut, wenn viele Flüchtlinge kommen. Und wer dagegen ist, ist rechtsextrem. Das hilft auch nicht. Und deswegen ist ein nüchternes, nicht mit einer geifernden Sprache, aber eine nüchterne Ansprache der Probleme, auch der Integrationsprobleme, der Probleme mangelnder Abschiebungsmöglichkeit und so. Das ist die halbe Miete. Und dann kann man sagen, okay, wir wollen das Schritt für Schritt angehen. Ich sage mal ein Beispiel. Das, was jetzt in der Europäischen Union als Kompromiss gelungen ist, was aber noch bis Juni in Gesetzesform gegossen werden muss. Das habe ich schon versucht und es ist ewig her, dass ich Innenminister war. Es gibt da praktisch kein einziges neues Argument, aber es ist erst jetzt gelungen. Das ist natürlich sehr schlecht, dass man das so lange verhandelt hat. Und dann muss man es nochmal umsetzen. Deswegen, das ist etwas, was Zeit braucht, was man nur schrittweise angehen kann. Das Problem kann man eindämmen. Aber weder sagen, wenn wir dran kommen, gibt es keine Flüchtlinge, oder alle Flüchtlinge sind willkommen. Beides ist falsch.
Die CDU hat am Wochenende zur Vorstandsklausur eher gesagt, wir wollen eine neue, eine andere Migrationspolitik. Sind dann die Versprechen dort jetzt zu groß, dort eben auch den Eindruck zu erwecken, dass man es lösen kann, anders als die Ampel?
Ich bin dann dafür, wenn man nach dem Neuen anders einen Doppelpunkt macht und sagt, was denn? Meines Erachtens braucht die Migrationspolitik, wie übrigens andere Themen auch, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, insoweit einen neuen Ansatz, weil wir versuchen müssten, ich nenne das als Teil einer großen Staatsreform, anders die Dinge zu organisieren. Ich glaube nicht, dass es so im Klein-Kleingeld, wie wir das bisher haben. Ich rede jetzt mal nur über die nationale Organisation. Ich wäre für die Einrichtung einer nationalen Ausländerbehörde, wie es fast alle anderen Staaten haben, auch föderale Staaten. Das heißt jetzt nicht eine Zentralisierung für den Bund, aber einheitliche Entscheidungspraxis bei allen Ausländerbehörden für den Status, wie lange darf man bleiben, wie ist es mit der Duldung, ab wann wird abgeschoben. Und dann könnten die Länder alle Integrationsaufgaben übernehmen, die jetzt der Bund hat. Der Bund muss keine Integrationskurse betreiben. Dafür brauche ich eine Grundgesetzänderung. Und das verlangt einen anderen Antritt, dass eben Union und SPD und die Ampel sich hinsetzen und sagen, was ist da zu tun? Das hat dann auch mit Digitalität zu tun, also digitaler Verwaltung. Es kann nicht sein, dass einer von dem einen in anderen Bundesland geht und man immer noch nicht weiß, wo er steckt. Das ist jetzt nicht böser Wille, sondern das ist mangelnde Zusammenarbeit und mangelnde Zusammenarbeitsmöglichkeit durch digitale Technik, die wir bräuchten. Und dann würden wir auch die Frage der Prüfungsverfahren, der Ausreisezentren und all das, was diskutiert wird, besser in den Griff bekommen. Also dies ist ein Thema, da wäre ich wie bei der Euro-Rettung, wie bei der Finanzkrise für einen überparteilichen großen Antritt. Und das ist ja mal versucht worden, auch zwischen Scholz und Merz, ist dann gescheitert, an wem auch immer, das kann ich gar nicht beurteilen aus der Ferne. Aber das schien mir nötig zu sein, um hier voranzukommen.
Wir kommen tatsächlich nochmal auf das Thema Dauerkrisen. Ich möchte aber nochmal zurück zur CDU und dem vergangenen Wochenende und auch zur AfD. Mhm. Sie haben auch jetzt wieder eigentlich gesagt, man darf die AfD nicht groß machen dadurch, dass man zu viel über sie redet. Jetzt hat Herr Merz aber am Wochenende quasi einen Kurswechsel eingeleitet und hat gesagt, doch, wir müssen mehr über die AfD reden, wir müssen sie stellen mit den Themen. Und ist das ein Risiko, dass die Partei damit geht, wenn man sagt, wir stellen sie, redet man ja auch mehr drüber?
Ich weiß gar nicht, ob das ein Widerspruch ist. Wir haben in der Tat versucht, durch Ignorieren das Problem wegzubekommen. Und das ist gescheitert. Die AfD ist oder ihre Wählerschaft immer größer geworden. Dann war das Thema zu sagen, das sind die Schmuddelkinder, mit denen spielt man nicht, um ein berühmtes Lied mal zu zitieren. Das hat auch nicht funktioniert, weil es zu Solidarisierung geführt hat. So, wenn man sagt, wir müssen die AfD stellen, bin ich dabei, aber nicht so, dass die AfD die Themen bestimmt und wir dann die Themen der AfD diskutieren. Und vor allen Dingen nicht so, wenn die AfD ein Thema nennt, dass wir dann sagen, okay, dann können wir das leider gar nicht mehr behandeln, weil die AfD das behandelt. Sondern wir als Union, auch gerne als Ampel, als Mitte, müssen die politische Agenda bestimmen, können die AfD auch fordern, was sie denn lösen würde. Interessant ist, dass in allen Umfragen die Erwartung an eine Problemlösung durch die AfD ganz klein ist. Also es ist echt eine Ablehnungsentscheidung, keine Zustimmungsentscheidung, wenn man AfD wählt. Und das nützt jetzt nichts, indem man einfach die AfD nur in der Ecke stellt, sondern indem man die Probleme, die die AfD anspricht und die die Wählerinnen und Wähler interessiert, angeht. Mit Lösungen, mit Lösungsversuchen, mit Lösungsansätzen und das ohne Schaum vor den Mund. Das scheint mir der richtige Weg zu sein. Und dann die wirklich wichtigen Themen. Also ich mag auch das Gender-Sternchen nicht und so, aber die wichtigen Themen sind Krise, Krieg, Migration, Umwelt, Bildung, Digitalisierung, über die streiten, das lohnt sich.
Sachsens Ministerpräsident hat ja sich klar von der AfD abgegrenzt. Seine Koalitionspartner werfen ihm jetzt häufiger vor, dass er die Tonalität oder Erzählungen der AfD eben übernehmen würde oder dass er Ressentiments mit seiner Art dann stärken würde. Also es scheint ja doch schwierig zu sein, sich einerseits als Alternative zur Ampel aufzustellen, ohne andererseits dann sich diesen Vorwürfen auszusetzen.
Ich finde, Michael Kretschmer macht das genau richtig. Nun, das ist ein stürmischer Mann, immer noch ein junger Mann manchmal, ja, verglichen mit meinem Alter. Da kann man sich auch mal im Ton vergreifen. Aber dass er hart gegen die AfD kämpft, auch ja persönlich betroffen war mit Demonstrationen vor seinem privaten Haus, und trotzdem Themen, die Bevölkerung diskutiert, anspricht, das ist genau richtig. Und nehmen Sie mal das Thema hohe Sozialleistungen. Bürgergeld oder auch Bürgergeld für ukrainische Flüchtlinge. Das Thema kann man thematisieren. Wie ist der Abstand zu denen, die arbeiten im Niedriglohnsektor? Und wäre es nicht richtig, ukrainische Flüchtlinge so zu behandeln wie andere auch, um sie stärker in Arbeit zu bringen, wenn ich die Arbeitsquote der ukrainischen Flüchtlinge in Deutschland mit anderen vergleiche? Das möchte die AfD auch. Aber deswegen ist ja das Thema anzusprechen nicht deswegen falsch, weil das die AfD auch anspricht. Oder den Ukraine-Konflikt. Da bin ich nun anderer Meinung als Michael Kretschmer. Aber dass der Ukraine-Konflikt und was Russland macht und wie man aus der Lösung rauskommt, etwas ist, was uns wirklich beschäftigen sollte. Das ist doch richtig und das kann ich doch nicht die Diskussion einstellen, nur weil die AfD ein Thema aufmacht. Also, deswegen würde mich gar nicht davon irritieren lassen, dass irgendeiner sagt, du darfst das nicht diskutieren, weil die AfD das diskutiert. Bei der Tonalität allerdings muss immer klar sein, dass wir das von der demokratischen Mitte aus diskutieren. Und nicht mit einer spalterischen, hetzerischen, zynischen Sprechweise, wie die AfD-Funktionäre das zum Teil haben.
Sie haben jetzt gesagt, im Ukraine-Konflikt sind Sie anderer Ansicht als Michael Kretschmer. An welchem Punkt genau?
Wir sind uns einig, dass der Angriff von Putins Russland zu verurteilen ist. Dass es dafür auch keine rechtfertigenden Äußerungen gibt im Blick auf das Verhalten des Westens früher. Aber wir sind uns nicht einig in der Frage, wie man jetzt da rauskommt. Ich glaube, dass jetzt ein Waffenstillstand Russland helfen würde und die Geländegewinne, die Russland gemacht hat, im Nachhinein faktisch sanktionieren würde. Ich glaube, man muss der Ukraine weiterhelfen. Sie muss kämpfen. Ob und in welcher Weise ist dann auch unter internationaler Beteiligung sowas wie Waffenstillstand und Frieden gibt, wird man sehen. Ich will aber gerne auch noch etwas zur Sache sagen. Wenn man sagt, es gibt jetzt einen Waffenstillstand und der Donbass und die Krim sind eben verloren, dann muss man einmal durchdenken, was heißt denn Waffenstillstand? Selenskyj oder eine ukrainische Führung würde sich ja nur dann darauf einlassen, wenn sie sich darauf verlassen können, dass es nicht weitergeht. Dass also jedenfalls an den Grenzen, wo jetzt gekämpft wird, dass da Schluss ist. So, wie könnte eine solche Sicherheit aussehen? Durch Sicherheitsgarantien. Wer könnte die Sicherheitsgarantien geben? Die UNO. Darauf wird sich Selenskyj nicht verlassen. Also wird er wollen, die Anwesenheit westlicher Truppen, von mir aus unter UNO-Mandat, damit Putin nicht den Appetit hat, weiterzumachen. An welche Soldaten wird man da denken? Ja, nicht die aus Äthiopien oder Indien oder Kolumbien, die oft große UNO-Kontingente stellen, sondern sind da amerikanische, deutsche, englische, französische, spanische, italienische Soldaten. Wie ist dann die Zustimmung der deutschen Bevölkerung, wenn wir dort über Jahre vielleicht einen Waffenstillstand sichern? Also es wird ohne eine stärkere Beteiligung Deutschlands, wie immer man sie haben will, wird es keine Zwischenlösung geben, die irgendwie bequem ist. Das muss man nur wissen, wenn man das fordert. Also, ich weiß auch keine Lösung. Ich vermute, es wird ein lang andauernder Konflikt bleiben. Aber die Ukraine zu ermuntern, jetzt in Form eines Waffenstillstandes die bisherigen Geländegewinne Russlands faktisch hinzunehmen, das halte ich für falsch. Und da bin ich anderer Meinung als Michael Kretschmer.
An vielen Punkten hatte ich den Eindruck, Sie haben Dinge schon eher gesagt, mit denen er dann später Schlagzeilen gemacht hat. Zum Beispiel hatten Sie vorgesehen einen regelrechten Shitstorm, als Sie das Thema angesprochen haben. Mhm. Mit der Vier-Tage-Woche kommen wir nicht weiter. Das hat er jetzt quasi ja auch nochmal angesprochen und das Ähnliche erlebt. Beraten Sie ihn tatsächlich?
Wir sind sehr vertraut miteinander. Ich berate ihn manchmal auch ungefragt, also ohne dass er das will. Manchmal fragt er mich um Rat, aber es ist nicht so, dass wir einen ständigen Telefonkontakt haben. Aber ich beobachte ihn schon lange. Er ist eine, früher würde man sagen, Hochbegabung, jetzt politische Hochbegabung. Das traue ich mich jetzt kaum zu sagen, weil er natürlich jetzt schon ganz lange ein erfolgreicher Ministerpräsident ist. Was mir an ihm gefällt, ist, dass man auch nach vielen Jahren im Amt merkt, dass er brennt gibt viele, die sind lange im Amt oder auch kurz im Amt und da brennt gar nichts mehr. Das ist wie kaltes Holz. Das ist eine große innere Kraft, die er hat. Und das Zweite ist, er hört zu, wenn man ihm etwas sagt. Und das ist auch eine Stärke. Nicht immer nimmt er das an und ist an anderer Meinung und so. Aber es gibt auch viele Politiker, je länger sie im Amt sind, glauben sowieso alles richtig zu machen und hören nicht mehr zu oder nur scheinbar. Das ist bei ihm anders.
Jetzt hat er klar gesagt, er will eigentlich in dieser Konstellation nicht weiter regieren, nicht mit den Grünen, mit der SPD so richtig auch nicht. Jetzt hat ihm schon mal auch ungefragt, nehme ich an, per Zeitungsinterview ein Europaabgeordneter der CDU empfohlen, er solle doch dann ab Herbst eine Minderheitenregierung machen. Ich weiß, es ist jetzt sehr früh, darüber zu fabulieren, aber ist das nicht schwierig, wenn er jetzt schon so permanent betont, dass er eigentlich mit denen er jetzt regiert, nicht weiter regieren will? Dann fragt man sich ja auch, wie erfolgreich ist denn diese Regierung? Sie haben vorhin gesagt, zu sagen, wir sind erfolgreich, wir haben noch das und das vor, ist ja Teil einer erfolgreichen Regierungspolitik.
Er sagt ja zweierlei. Er sagte, ich will eigentlich mit den Grünen nicht regieren. Und dann sagt, fügt aber hinzu, das haben Sie jetzt unterschlagen, die Parteien der Mitte müssen koalitionsfähig bleiben. Nun, jetzt geht es erstmal darum, dass man alles daran setzt, dass die CDU wieder stärkste Partei wird und dann sieht man weiter. Aber es gehört nicht viel Vorhersagekraft dazu, zu sagen, dass wahrscheinlich die Regierungsbildung bei zwei Parteien, die oberhalb von 30% sind, CDU und AfD, hoffentlich CDU vorne, und dann alle anderen klein, dass da eine Regierungsbildung sehr kompliziert wird. Das scheint mir irgendwie klar zu sein. Aber Koalitionsaussagen vor der Wahl, außer negative mit der AfD nicht, da rate ich von ab. Sonst geht es erstmal darum, für die eigene Position zu kämpfen und da muss man mit dem Wahlergebnis umgehen, so wie es ist.
Sie haben jetzt gesagt, es wird im Herbst schwierig. Wir haben jetzt zum ersten Mal eine Dreierkonstellation in der Bundesregierung. Ist so eine Dreierkonstellation per se extrem schwierig? Sie haben gesagt, Sie sind eigentlich angetreten, die politische Klasse zu verteidigen. Fällt Ihnen das jetzt bei der Politik momentan schwer?
Ja, das sind ja zwei Fragen auf einmal. Ja, zur Frage der Dreierkonstellation. Ja, zu dritt regieren ist schwieriger als zu zweit regieren. Vor allen Dingen, wenn die Abstände zwischen den Parteien so klein sind. Früher gab es eine große Volkspartei, die machte mit einem kleinen Partner eine Regierung. Da war irgendwie klar, die großen Linien bestimmt der große Koalitionspartner und der kleine Koalitionspartner darf ein paar Duftmarken setzen. Das ist jetzt anders. Und ich fürchte, wenn die Volksparteien nicht wieder stärker werden, wird das der Regelfall sein. Umso mehr muss man dann aber, wenn man regiert mit zwischen Parteien mit 20-25%, denken Sie an das Land Berlin, denken Sie an die Niederlande und denken Sie an Skandinavien und so, umso mehr muss man dann seine Interessenbrille, mit der man 20-22-25% bekommen hat, absetzen und eine Regierungsbrille aufsetzen. Das ist schwer. Und das funktioniert hier nicht richtig. Das hat ja so etwas mit der politischen Klasse der zweiten Frage zu tun. Mein Eindruck ist, dass viele verantwortliche Politiker dieser Koalition sagen, ich will etwas für die SPD oder die Grünen oder die FDP tun. Und nicht, wir wollen eine gute Regierung für das ganze Land sein. Und da ist das Problem.
Sie haben selbst mal beschrieben, dass in der Konstellation ein großer und ein kleiner koalieren, wahrscheinlich gemeint die CDU-FDP-Regierung, die Sie ja damals
oder
auch erzählt haben.
Oder SPD und FDP oder was immer, FDP, genau.
Dass das dann immer schwieriger sei, weil der Kleine immer automatisch das Gefühl hat, er muss sich mehr profilieren und
der kriegt dann ein bisschen mehr ab, als er eigentlich, als ihm eigentlich verdient, aber das ist dann so. Aber im Vergleich zu den jetzigen Konstellationen ist es, glaube ich, schon einfacher. Also mein Vorwurf ist, Sie kümmern sich zu sehr um die Interessen der Partei und zu wenig um einen Regierungserfolg und das Land. Und das beruht auf einem tiefen Missverständnis, was ganz tief sitzt bei ganz vielen Politikern. Zu glauben, wenn ich das Profil meiner Partei stärke in der Regierung, dann finden das die Wählerinnen und Wähler gut. Falsch. Richtig ist, wenn gut regiert wird, finden das die Wählerinnen und Wähler gut. Und das hilft dann meistens auch der Partei, die den Kanzler oder den Regierungschef stellt. Also das ist der erste Vorwurf. Der zweite Vorwurf ist, die sind einfach undiszipliniert. Dieses Gequatsche, diese Durchstechereien, das mangelnde Regierungshandwerk, die halbe Miete für gutes Regieren ist ein gutes Handwerk. Ich habe ein ganzes Buch geschrieben über Regieren als Handwerk. das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ohne gutes Handwerk werden gute Inhalte nicht. Und das Dritte ist, und jetzt will ich um Verständnis werben für die politische Klasse, auch für Scholz und Habeck, wie sie alle heißen. Die haben natürlich unter ganz anderen Bedingungen ihre Regierung angefangen. Und dann kam der Angriff auf die Ukraine mit den folgenden Energiethemen. Und jetzt noch der Nahe Osten. Es hat mal einer die außenpolitischen Termine von dem Bundeskanzler gezählt. Der kam mit Europa alles drum und er kam auf 70-80%. Das heißt, die Belastung, die psychische, die physische, die innere Belastung dieser Regierungsmannschaft mit den ganzen Krisen, die sie gleichzeitig haben, die ist schon extrem anstrengend und aufreibend. Und das muss man auch mal berücksichtigen, wenn man diese Politikerinnen und Politiker beurteilt. Und dann dürfen sie nicht mal in Urlaub fahren, dann wird ihnen das kritisiert, in dem Fall die Innenministerin oder wenn der Wirtschaftsminister aus dem Urlaub zurückkommt, wird er unfreundlich an der Fähre empfangen. Politikerinnen und Politiker sind auch nur Menschen, die können sich auch nur eine Weile konzentrieren. Und wenn sie so unter Dauerbelastung stehen, wird jedenfalls die Qualität der Arbeit auch nicht besser.
Sie haben das Buch angesprochen, das Sie geschrieben haben. Sie haben mehrere geschrieben, unter anderem auch die Kunst des guten Führens. Es ist jetzt öfter zu lesen von einer schlecht kommunizierten Ampelpolitik, aber Sie sind schon der Meinung, die ist schlecht handwerklich gemacht.
Ja, also schlechte Kommunikation kommt hinzu, aber meistens ist der Hinweis, wir haben irgendwas schlecht kommuniziert, eine Ausrede dafür, wir haben es nicht gut gemacht. Sonst müsste man ja alle 4 Monate einen Regierungssprecher auswechseln, dann wäre irgendwie alles gut. Davon ist ja nicht die Rede. Sondern, ich sage Ihnen ein Beispiel, wenn Sie ein Heizungsgesetz machen, wie immer das aussieht, und dann sagen, es gibt eine Förderung für die Heizung, die ihr ausbauen müsst, aber wie viel, sagen wir euch später. Sowas darf gar nicht auf die Tagesordnung des Kabinetts. Es muss erst ein Heizungsgesetz ins Kabinett, wenn klar ist, dass es eine Förderung gibt und wie hoch sie ist. Wenn man das anders macht, darf man sich über Vertrauensverlust nicht wundern. So etwas ist handwerklich einfach schlecht gemacht. Und wenn jedes, ich sage ein anderes Beispiel, natürlich hat Angela Merkel sich mit dem Finanzminister laufend getroffen. Und auch Michael Kretschmer trifft sich laufend mit dem Finanzminister. Das gehört zum A und O, zum Einmaleins des Regierungshandwerks. Darüber muss aber nicht pressemäßig gesprochen werden. Wenn jetzt Olaf Scholz mit dem Finanzminister redet, ist das wie ein Staatstreffen. Da wird vorher berichtet, sie treffen sich, dann wird hinterher gesagt, was denn da rauskommt. Diese ständige öffentliche Beobachtung von eigentlich normalen Regierungsterminen ist auch schrecklich. Und das Dritte ist, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr aus der aus dem Maschinenraum des Regierungshandwerks, aber wir erleben die Tendenz, dass kleine und mittelwichtige Themen hochgezont werden auf die Chefebene. Das überlastet die Chefebene, führt zu Stress und zu mangelnder Qualität. Auch hier ein Beispiel. Die FDP hat gesagt, sie will Verkehrswegebeschleunigung. Okay. Hat gesagt, für Straße und Schiene. Die Grünen haben gesagt, nur für Schiene. Okay. So sind die Positionen. Kompromiss war für Schiene Verkehrsbeschleunigung in der Planung. Und bei ausgewählten Straßenprojekten machen wir das auch. Das ist eine Liste von, 150 Projekten zustande gekommen. Diese Liste haben die Chefs verhandelt. Über 30 Stunden. Absurd. Anstatt 3 Leute einzusetzen, sagen, ihr macht uns jetzt eine Liste, aber wer, die ist höher als 100 oder 150. Und dann verlässt man sich darauf, dass die Leute, die viel mehr davon verstehen, als die Chefs im Koalitionsausschuss. Und wenn das dann hochgezont wird, jedes dieser Themen, dann entstehen Fehler, es bedarf Zeit, es entsteht eine Scheindramatisierung um mittelwichtige Themen. So, und das sind so ein paar Hinweise, wie einfach das Regierungshandwerk nicht gut funktioniert.
Am Sonntag, am Wochenende ist ja auch der Druck durch die Verbände stärker geworden in Deutschland. Dort ist einer der Vorwürfe an die Ampel, sie bräuchte so viel Zeit, um sich intern zu einigen, dass gar keine Zeit mehr sei, das mit Verbänden alles zu besprechen.
Naja, also erstens hier muss ich wieder um Verständnis für die Ampel werben. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, Klammer auf, allerdings selbst verschuldet von der Ampel, Klammer zu, kam sehr spät im Jahr und hatte Auswirkungen für das Haushaltsjahr 2024. Dass ich da schnell zu einer Entscheidung kommen muss, ist irgendwie klar. Und wenn ich sage, ich brauche dann, ich muss dann ausphasen über Jahre irgendeine Subvention, dann macht das aus Sicht der Betroffenen maßvoll sein, aber es bringt keine Einsparung für 24. Wahrscheinlich wäre es besser gewesen, um Geld für 24 einzusparen, zu sagen, okay, alle Subventionen 5 oder 10 oder 15% abgesenkt. Hätte man sofort eine Wirkung gehabt, alle hätten irgendwie gesagt, ja, muss jetzt sein, dumm gelaufen, aber es hätte nicht diese Massierung gegeben. Nur, dass jetzt Haushaltskürzungen im Kompromisswege mit betroffenen Verbänden ausgehandelt werden müssen, wie die das gerne hätten, das geht mir aber zu weit. Und wenn der Präsident des Bauernverbandes sagt, wir sind zum Dialog bereit, aber nicht zu Kompromissen, das geht nicht. Das Parlament ist nicht eine Verbände-Kompromissmaschine, sondern das Parlament und Regierung entscheiden. Man muss allerdings Verbände hören, man muss Dialog führen. Soll möglichst nicht überraschend sein, aber dass jetzt Verbände darüber bestimmen, wie hoch die Subventionen sind, wie manchmal jetzt gefordert wird, das geht mir zu weit.
Die Bundesregierung hat ja dann sogar reagiert. Manche sagen, hat sich erpressen lassen von den Verbänden, hat Kürzungen zurückgenommen. In Sachsen hat der Bauernverband dem Ministerpräsidenten Kretschmer ein Ultimatum gestellt und gesagt, wenn nicht bis Ende des Monats die ausstehenden Gelder für die Landwirte hier ausgezahlt worden sind, also da gab es ja eine Panne, was die ganze IT-Technik angeht, und deswegen sind die Gelder jetzt nicht zum Jahresende ausgezahlt worden. Also wenn das nicht bis Ende des Monats kommt, dann solle er den grünen Agrarminister Günther entlassen. Darf Politik sich da erpressen lassen?
Nein. Das ist natürlich eine schwere Panne, dass diese Mittel nicht rechtzeitig ausgezahlt werden. Es ist ja auch wohl so, dass es da Vorgaben für neue IT-Verfahren gibt. Aber in anderen ostdeutschen Bundesländern hat es auch geklappt. Das ist eine schwere Panne. Das kann man kritisieren. Dass das die Bauern, die sehr stark von diesem Geld leben, dass es auch zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgezahlt wird, damit, das ist zu kritisieren. Aber dass jetzt Verbände bestimmen, wer in der Regierung sitzt, da hört es auf. Und dem muss man widersprechen. Aus der CDU gab es ja auch die Forderung, damit musste Michael Kretschmer dann auch umgehen. Aber dass ein Verband ein Ultimatum stellt, wenn dies und jenes nicht passiert, dann muss der Regierungschef ein Regierungsmitglied entlassen. Also das ist nicht meine Vorstellung von parlamentarischer Demokratie.
Sie haben jetzt angesprochen, was jetzt alles schon passiert ist, an kurzfristigen Änderungen, Regelungen, haben auch den Druck beschrieben, unter dem die Ampel steht. Im vergangenen Jahr haben Sie gesagt, und das greife ich ein bisschen das auf, was Sie vorhin schon mal angesprochen haben, unter den Bedingungen, unter denen jetzt verwaltet und regiert wird, könne keine Regierung erfolgreich arbeiten, und haben für eine große Staatsreform geworben. Das klingt ein bisschen wie eine Entschuldigung für die Ampel, schiebt aber die Frage nach, warum zum Beispiel nicht zu Ihrer Zeit oder zur Zeit von Angela Merkel. Sieht man das nicht, wenn man mitten in den Krisen steckt?
Ja, und ich habe über das Thema, was ich gleich kurz erläutere, auch natürlich mit vielen Regierungsmitgliedern der Ampel gesprochen. Und die sagen, naja, wir teilen vielleicht nicht alle ihre Vorschläge im Detail, aber eigentlich müssten wir so etwas machen. Und dann sagen sie, aber wir haben jetzt nicht die Zeit und die Kraft dazu. So nach dem Motto, wir müssen eigentlich mal unseren Keller aufräumen. Das kennt jeder unserer Hörerinnen und Hörer. Ich müsste eigentlich mal Rauchen aufhören. Ich müsste eigentlich mich anders ernähren. Ich müsste eigentlich mal dies und das tun. Das wird dann aus bestimmten Gründen immer vor sich hergeschoben. Und der Vorwurf, dass wir es selber auch in meiner Zeit nicht genügend gemacht haben, der stimmt zur Hälfte. Das räume ich ein. Andererseits, ich war beteiligt an großen Föderalismusreformen vor 15 Jahren. Die Ergebnisse sind umstritten. Aber auch ein Staat muss alle paar Jahre mal überlegen, ob er noch gut organisiert ist. Wie jedes Unternehmen, wie vielleicht auch ein Funkhaus, wie eine Zeitung, wie auch eine Verwaltungsorganisation. Und das ist jetzt wieder dran. Nehmen Sie das Thema Bildung. Wir haben auch das Grundgesetz, wenn man so will, verunstaltet. Ich habe dem sogar zugestimmt, damit man irgendwie den Bund in die Lage versetzt, bestimmte Dinge in Schulen zu fördern. Also der Bund darf Laptops fördern, aber keine Software für Laptops. Das ist absurd. Also wir haben uns da so verheddert, gemeinschaftlich, im Bildungsbereich, im Bereich der Digitalisierung. Es ist immer noch schwierig, ein Kfz von Stuttgart nach Dresden umzumelden, weil da ist ein IT-System in Stuttgart, in Baden-Württemberg, in Sachsen und in Dresden. Und Entscheidungsfindung, das über Schnittstellen mal klar mit Mehrheit zu regeln, das haben wir nicht. Oder nehmen Sie die Krise. Wenn ausgewachsene Ministerpräsidenten und der Bundeskanzler zusammensitzen in der MPK und machen einen Beschluss, dann ist das gar kein Beschluss. Das ist eine politische Vereinbarung, ein Gentleman Agreement. Ein Ministerpräsident kann nach Hause gehen und sagen, oh, ich nehme euch das aber anders.
Und, wie wir es in der Corona-Krise erlebt
haben. Ja, und so kann es nicht sein. Also in Krisen muss verbindlich entschieden werden. Wir brauchen also einen Krisenmodus, in dem anders entschieden wird. Wir brauchen Mehrheitsentscheidungen zwischen den Bundesländern. Wir brauchen überhaupt Entscheidungsbeschleunigung. Nehmen Sie mal ein Beispiel, was mich tierisch geärgert hat. Corona, Distanzunterricht. Also die Frage, nimmt man Teams, Zoom oder Webex oder ein anderes System, um das hinzukriegen. Es hat über ein Jahr gedauert oder noch länger, bis die Datenschutzbeauftragten der Länder sich geeinigt haben auf ein System oder gesagt haben, die haben alle gesagt, der eine, ich bin gegen Teams, der andere hat gesagt, Teams geht, aber ich bin gegen Zoom, da hat der andere gesagt, Zoom ist schrecklich, aber nur Webex. So, und wir haben kein Verfahren, mir ist es ziemlich egal, welches System genutzt wird, aber es soll eins genutzt werden oder von mir aus keins. Aber dass es so unterschiedlich sein kann bei einer europäischen Datenschutzgrundverordnung, dass es in Bayern anders entschieden wird als in Sachsen, das kann nicht richtig sein. Und so könnte ich jetzt abendfüllend darüber berichten, wie wir uns verheddern in Entscheidungsstrukturen, die uns Handlungsunfähigkeiten machen. Letztes Beispiel. Wir haben eine große Debatte über die Schuldenbremse. Soll die bleiben oder nicht? Da sagen viele, ja, ihr müsst Investitionen ausnehmen, Investitionen für die Zukunft und so weiter. Das ist eine rein akademische Diskussion. Denn in Wahrheit haben wir genug Geld, die bestehenden Investitionsmittel überhaupt mal auszugeben. Das heißt, wir haben Berge von Investitionsmitteln, die werden nicht ausgegeben. Das Planungsverfahren für ein Windrad, das Planungsverfahren für eine Antenne, ein Planungsverfahren für eine innerdeutsche Eisenbahnverbindung von München nach Hamburg dauert ewig lange. Da brauche ich nicht mehr Geld, sondern ich brauche einfach mal bessere Verfahren. Und das alles auf einen Haufen zu tun, und Migration habe ich schon am Anfang des Gesprächs gesagt, um zu sagen, so, jetzt setzen wir uns zusammen. Das ist eine große Staatsreform, eine Grundgesetzänderung zwischen Opposition, Bund und Länder. Das wäre dran.
Ein äußerst kompliziertes Unterfangen, was offenbar in der Krise noch schwieriger ist. Und Sie haben selbst gesagt, 2021, die Krise ist der Normalfall. Das erleben wir jetzt. Es folgt eine Krise auf die nächste. Jetzt haben Sie gesagt, die Opposition und die Regierung muss sich zusammensetzen. Sie haben vorhin schon angesprochen, und da habe ich bei Ihnen so die leise Hoffnung rausgehört, dass die Volksparteien tatsächlich wieder dazugewinnen und wieder Volksparteien werden. Passiert nicht gerade eher das Umgekehrte? Sarah Wagenknecht hat jetzt ihre eigene Partei gegründet. Herr Maaßen will eine eigene Partei gründen. In Sachsen treten die Freien Wähler an, wo vielleicht ja auch die Frage sein wird, ob sie es nicht doch noch ins Parlament schaffen. Also eher das Entgegengesetzte?
Leider ja. Wir erleben nicht nur eine Zersplitterung der Bevölkerung, sondern auch eine Zersplitterung der Parteienlandschaft. Meine Hoffnung ist nur, jedenfalls mittelfristig, dass diese Zersplitterung dazu führt, dass nicht gut regiert wird. Es wird schwierig, Koalitionen zu bilden, darüber haben wir gesprochen. Parteien untereinander, die koalieren, mögen sich nicht, macht eine Regierung auch nicht besser. Und wenn dann allerdings um den hohen Preis von noch längerem Stillstand und Unbeweglichkeit, dann kommen die Menschen vielleicht doch auf die Idee und sagen, naja, große Volksparteien sind jetzt nicht das Schlechteste. Das ist meine Hoffnung. So, was jetzt nochmal die große Staatsreform in dem Zusammenhang angeht, ich räume ein, an sich bräuchte man dafür ein besseres Klima zwischen Regierung und Opposition. Das ist schlecht, in dem Fall jetzt der Ampel und der Union. Es bräuchte ein besseres Klima zwischen Bund und Ländern. Es ist ja eigentlich wirklich traurig, dass ein Bundeskanzler, der lange Ministerpräsident eines Bundeslandes Hamburg war, dass der es geschafft hat, dass das Verhältnis auch seiner SPD-Ministerpräsidenten zu ihm und zum Bund so schlecht geworden ist. Dann zu sagen, jetzt müssen wir bund-länderübergreifend zusammenarbeiten, ist schwer. Aber die Not der Themen, die Verhältnisse, dass es so nicht weitergehen kann, mit unserer Form zu regieren und Dinge umzusetzen, die muss dazu zwingen. Nun, wenn nicht jetzt, dann vielleicht zum Ende, am Anfang der nächsten Legislaturperiode. Ich bleibe jedenfalls an dem Thema dran.
Der Sozialdemokrat und ehemalige Oberbürgermeister von Düsseldorf, Thomas Geisel, der jetzt in die Wagenknecht-Partei gewechselt ist, hat in der Pressekonferenz von Frau Wagenknecht gesagt, ich kann mich nicht erinnern, dass unser Land sich in einem so schlechten Zustand befunden hat wie heute. Ich gebe zu, selbst wenn man Michael Kretschmer manchmal zuhört, wenn man die Bauernproteste hört, wenn man ganz vielen Leuten momentan so begegnet, dann trifft man genau auf diese düstere Beschreibung. Ist sie denn zutreffend?
Ja, ich verwende solche Formulierungen auch manchmal. Und dann wieder denke ich, naja, wir sind doch ziemlich mäkelig. Andere Länder wären froh, wenn sie unsere Probleme hätten. Aber für den Anspruch, den wir haben, das größte und mächtigste Land in Europa mit großer internationaler Verantwortung, an sich ein Spitzenland, was Technologie und so weiter angeht, sind wir einfach nicht gut genug. Sagen wir es mal so. Wir arbeiten zu wenig. Unser Arbeitszeitvolumen pro Jahr ist ungefähr 1350 Stunden. Das niedrigste in Europa. Die Franzosen, die Griechen, erstaunen vielleicht manche, die Polen, die Skandinavier, die Spanier, alle arbeiten mehr. Und wir arbeiten auch nicht gut genug. Bei PISA wurde ja zu Recht gesagt, es kann nicht sein, dass man in der vierten Klasse nicht rechnen, lesen und schreiben genug kann. Stimmt. Aber auch unsere Spitzenleistungen in der vierten Klasse sind dramatisch schlechter geworden. Wir diskutieren über den Leistungsbegriff, ob man überhaupt Spitze sein will, ob junge Menschen noch gegeneinander laufen und wer der Erste sein kann, aus der Sorge, dass einer der Zweiter wird, irgendwie ein schweres Lebenstrauma kriegt. Also absurd. Und wir müssen also mehr arbeiten, wir müssen effektiver arbeiten, wir müssen besser arbeiten und wir müssen uns mehr fordern. Durchschnitt ist für Deutschland nicht genug. Sondern wir müssen Spitze sein. Der ehemalige Bundespräsident Köhler, der ein glänzender Volkswirt ist, hat mal gesagt, wir müssen so viel besser sein, wie wir teurer sind. Das ist ein sehr schöner Satz. Sind wir das? Haben wir den Anspruch, das so zu sein? Ich glaube nicht. Und deswegen glaube ich, unser Land ist in keinem guten Zustand verglichen mit dem, wo wir stehen müssten. Und jetzt kommt noch eins, das ist nicht nur die Ampel schuld, sondern das sind wir alle schuld. Unsere Teilzeitquote. Ich bin ungefähr 30%. Ich rede jetzt nicht über junge Mütter und Väter, die sich um ihre Kinder kümmern oder um Menschen, die sich um ihre Eltern, Schwiegereltern, Großeltern kümmern. Um die rede ich nicht. Aber alles in allem ist unsere Teilzeitquote die dritthöchste in der ganzen EU. Anderswo ist sie bei 18-20%. Warum eigentlich? Also wir glauben dann mit Teilzeit und dann mit dem entsprechenden Einkommen, die ersten Häuschen werden geerbt von den Eltern und so, kommen wir irgendwie hin, kommen wir aber nicht hin. Wir werden unseren Facharbeitermangel auch dadurch lösen müssen, dass wir alle mehr arbeiten. So einfach ist das, sagen alle Zahlen. Und in dem Sinne, unser Regierungshandwerk ist nicht gut genug, wir selber sind nicht anspruchsvoll genug, Eltern bepampern ihre Kinder zu viel, der Leistungsbegriff ist verpönt und wir brauchen eine große gemeinsame Anstrengung, um wieder besser zu werden.
Sie sagen, wir müssen Spitze sein. Das, was jetzt aufgeploppt ist in der Zeit der Ampelregierung, sind ja ganz viele Defizite, die eigentlich auch aus den Jahren vorher herrühren. Das sind Investitionsdefizite bei Infrastruktur. Sie haben das Thema Bildung selbst angesprochen, Digitalisierung. Anderes Thema, Sie waren selbst Verteidigungsminister. Auch bei der militärischen Ausrüstung gibt es massive Defizite. War das Ihnen damals so nicht bewusst? Hätte da die CDU in all den Jahren der Regierung unter Frau Merkel doch eigentlich viel mehr tun müssen, um die Grundlagen dafür zu legen, dass die Rahmenbedingungen stimmen?
Ja, den Vorwurf nehme ich an. Auch für uns galt, wir haben, ich glaube, unser Land ganz gut durch die Krisen gebracht. Neulich hat mir jemand, ein Marktverkäufer, gesagt, auch wissen Sie, hätte ich nie gedacht, aber jetzt wünsche ich mir die Angelika manchmal zurück. Er meinte Angela Merkel. Also da hatte man den Eindruck, dass sie das irgendwie im Griff hat, hat er dann gesagt. Das fand ich eine ganz kluge Bemerkung.
Darf ich kurz einwerfen? Ist das wirklich so eine schmeichelhafte Bemerkung? Ist es nicht, würde jetzt jemand sagen, auch ein Sehnen danach zurück, dass es keine Veränderung gibt, obwohl wir alle wissen, dass es Veränderungen braucht?
Ja, also Olaf Scholz hat ja deswegen auch gewonnen, dass er gesagt hat, ich werde so ähnlich sein wie Angela Merkel. Die Deutschen mögen Veränderungen nicht so gerne und die Ostdeutschen übrigens noch weniger.
Haben ja auch
nach,
erlebt.
Nach sehr viel Veränderungen, die sie erfolgreich und mit großen Narben und Wunden durchgestanden haben. Aber ich will auf den Vorwurf, da will ich nicht drum rumreden, sondern wir haben, glaube ich, das Land ganz gut durch Krisen gebracht. Finanzkrise, Eurokrise, wenn ich mich in Europa umgucke, auch die Flüchtlingskrise, obwohl das sicher umstritten ist. Aber die Bedingungen, unter denen wir gearbeitet haben, die haben wir auch zu sehr als gegeben hingenommen. Das stimmt. Ich habe ein paar Vorschläge gemacht für die Sicherheitsarchitektur, große Veränderungen für Deutschland, also innere Sicherheit. Das ist dann bei den Ländern auf massiven Widerstand gestoßen. Klammer auf, zum Beispiel sind wir das einzige Land, was keine nationalen Katastrophenregelungen hat, Klammer zu. Aber das ist so, und ja, es wird jetzt offenbar, dass wir uns mehr um diese Systemfragen hätten kümmern müssen, die ich angesprochen habe, das stimmt. Aber umso mehr muss es jetzt gemacht werden. Und natürlich ist es leicht für eine Regierung zu sagen, naja, die Probleme haben wir vorgefunden, ihr habt die 16 Jahre verursacht. Klammer, sie verschweigen dabei, dass sie meistens dabei waren, die Sozialdemokraten, Klammer zu. Aber davon mal abgesehen, selbst wenn der Vorwurf zu 100% berechtigt wäre, mit jedem Tag, mit dem sie regieren, wird der Vorwurf weniger treffend, denn jetzt muss man mal nach vorne gucken. Ich weiß noch, als wir regierten, das hat Frau Merkel sehr getroffen, angefangen haben zu regieren, nach einem halben Jahr oder Jahr schrieb die Bild-Zeitung, Frau Merkel, das sind jetzt Ihre Arbeitslosen. Politik muss lange Linien ziehen und man muss mit dem leben, was man geerbt hat, sonst muss man das Erbe ausschlagen, das heißt, man tritt nicht an. Die Politikwissenschaftler sagen, Politik ist pfadabhängig. Das ist so. Man hinterlässt Spuren und die kann man nicht ungeschehen machen. Und da muss man es eben korrigieren. Und die Union muss sich neu aufstellen, was diese Fragen angeht. Im Grundsatzprogramm ist zur großen Staatsreform einiges erwähnt. Die Regierung wird das tun und der Vorwurf war doch nicht so schlecht wie früher. Frau Merkel war doch nicht so schlecht und die anderen sagen, wir haben alles schlecht vorgefunden. Das hilft vielleicht für eine Talkshow, aber nicht in der Sache.
Ein anderes Thema in der Sache, ich kann das Wort bald nicht mehr hören. Jede Diskussionsrunde, in der ich mit Politikern sitze, jeder Politiker verspricht Bürokratieabbau. Die Bauern sind unter anderem deshalb auf der Straße, bekommen unter anderem deshalb von Handwerkern etc. Unterstützung, weil alle sagen, überbordende Bürokratie lähmt uns. Sie haben als Justizminister in Sachsen selber ja damals den Paragraphenpranger erfunden. Aber irgendwie scheint das ein Thema zu sein, das nie erschlagen wird.
Bürokratie brauchen wir. Wenn Sie Fördermittel, wir haben es gerade besprochen, ausreichen, dann brauchen Sie dazu eine Bürokratie, ein IT-System, einen Verwendungsnachweis, Förderrichtlinien. Nur wir haben es übertrieben.
Und aber das sagt jeder schon. Also klar, in jedem Wahlkampf klar, und, seit vielen Jahrzehnten.
Genau. Und nun ist es so, dass viele auch von der Bürokratie leben. Nicht nur Verwaltung. Es ist nicht so, dass ein Verwaltungsbeamter morgens in das Büro kommt und sagt, wie könnte ich jetzt mal die Bürger quälen heute? Sondern oft sind es Dinge, die selber von den Bürgern verlangt werden. Ein Beispiel wäre zum Beispiel mehr Ermessensentscheidung für die Verwaltung. Ja. Wenn aber der eine die Baugenehmigung kriegt und der andere nicht, dann beschwert er sich und sagt, ja, wieso das denn? Ja, ich habe das Ermessen anders ausgeübt. Also Antwort, Verwaltungsvorschriften. Beim Paragraphenpranger, das fanden alle total gut, ich habe viele Vorschläge gekriegt, bei der Umsetzung gab es immer Betroffene, die dagegen waren. Ich war die letzten 4 Jahre im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages und habe zu unserem komplizierten Steuerrechtssystem nicht einen einzigen Vorschlag aus der Wirtschaft zur Steuervereinfachung gehört, aber ganz viele Vorschläge zur weiteren Komplizierung. Warum? Weil die bestimmte Regelung, die sie haben wollten, ihnen selber hilft. Eine neue Abschreibungsmöglichkeit hier, eine neue Förderungsmöglichkeit da und so weiter. Deswegen glaube ich, wir brauchen ein bisschen grundsätzlicheren Ansatz, der schwer genug ist. Zum Beispiel, wir könnten versuchen, alle Verwaltungsvorschriften mit einem Mal außer Kraft zu setzen, nach 2 Jahren, und die Beweislast umdrehen und sagen, wer eine Verwaltungsvorschrift braucht, muss genau sagen, warum er sie braucht. Ich glaube, das würde die Verwaltungsvorschriften auf ein Drittel reduzieren. Wir haben auch, das muss man auch sehen, wir haben Verwaltungsverfahren sektoralisiert. Also das heißt, wir haben viele Behörden mit jeweils getrennten Verfahren, mit jeweils anderen Vorschriften. Denkmalschutz, Naturschutz, Emissionsschutz, Verkehrswege und so. Das heißt, ein großes Vorhaben wird von 10 Behörden geprüft, mit je eigenen Verfahren, je eigenen Fristen. Und nur wenn mal Tesla kommt, ja, oder ein Chipwerk in Dresden, dann sitzen alle beim Ministerpräsidenten am Tisch und dann wird das irgendwie durchgehauen. Aber wenn wir zu dem Grundsatz kämen, eine Behörde, ein Projekt, jedenfalls bei größeren Projekten, ein Verwaltungsverfahren, das ist eine große Aufgabe, ja, dann wäre, glaube ich, auch vieles besser. Also ich glaube, dass der Weg jetzt ändern wir mal diesen kleinen Punkt, den jetzt die Ampel macht, nicht schlecht ist, aber wir brauchen einen etwas größeren Aufschlag. Und jetzt letzter Punkt, diejenigen, die Bürokratieabbau fordern aus der Wirtschaft, könnten bei sich selber anfangen. Die Berufsgenossenschaften, die zum Beispiel dafür Vorschriften gemacht haben, wie Stühle sind, damit man keinen kaputten Rücken kriegt. Im Büro, im Homeoffice nicht, da darf ich meinen Rücken kaputt machen. Das sind Selbstverwaltungsorganisationen der Wirtschaft. Die kassenärztlichen Vereinigungen, die viele bürokratische Vorschriften für Ärzte machen, sind Selbstverwaltungsorganisationen der Ärzte. Also wenn mal jeder bei sich anfangen würde, dann wäre, glaube ich, auch viel gewonnen.
Sie haben die kassenärztliche Vereinigung angesprochen. Bemitleiden Sie manchmal sogar Herrn Lauterbach? Sie haben ja damals am Anfang der Merkel-Regierung 3 war es, glaube ich, als eine Gesundheitsreform anstand und man ja auch massiven Widerspruch aus der Ärzteschaft bekommen hat. Da haben Sie mal sehr drastische Worte über das Thema gesagt.
Ja, das weiß ich jetzt nicht mehr. Wenn, würde ich mich jetzt nicht erinnern wollen. Aber das ist schon ein sehr verflochtener und sehr interessenbezogener Bereich. Also wir geben, wieder die Globalzahlen interessieren mich immer, wir geben pro Einwohner mit am meisten in der EU aus. Wir haben die meisten Fachärzte pro Einwohner. Wir haben die meisten MRTs pro Einwohner. Wir haben die meisten Krankenhausbetten pro Einwohner. Und trotzdem stehen die Leute Schlange beim MRT und im Krankenhaus und im Wartezimmer. Das ist nicht effektiv. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Und jeder, der versucht, das zu verbessern, führt sofort zu Widerständen. Deswegen, ich wünsche ihm viel Glück bei einer Krankenhausreform, ist dringend geboten. Ich wünsche ihm viel Erfolg bei der Frage Digitalisierung des Gesundheitswesens. Natürlich ist es sinnvoll, dass auf der Gesundheitskarte die Medikamente eines Patienten stehen. Das gibt es in fast allen europäischen Ländern oder wird dort eingeführt. Bei uns haben viele Ärzte Bedenken gehabt, weil es angeblich das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient aufs Schwerste erschüttert. Kann ich überhaupt nicht sehen. Transparenz hilft. Und wer gegen Transparenz ist, hat vielleicht schlechte Gründe dafür. Also da würde ich mal sagen, ist vieles von dem, was Herr Lauterbach anfängt, richtig in diesem verkrusteten, verflochtenen System. Aber auch da, vieles wird dann verkündet. Es wird nicht seriös mit den Ländern so zusammengearbeitet. Die erfahren alles aus der Zeitung und so. Also es ist so eine Talkshow-Mentalität, die er so an den Tag legt. In der Substanz macht er, glaube ich, einiges oder will er einiges Richtige.
Reformen durchziehen ist eine schwierige Kiste, ja, haben wir gemerkt. Eine der grundlegenden Reformen, eine von vielen, Sie hatten ja mehrere große Projekte in Ihrer Geschichte, war zum Beispiel, dass Sie Verteidigungsminister wurden und zu der Zeit ja die Wehrpflicht abgeschafft wurde.
Ausgesetzt.
Ausgesetzt wurde, Entschuldigung, genau, richtig, das ist wichtig, ja, gerade für die aktuelle Diskussion. Herr Pistorius hat ja gesagt, das war ein massiver Fehler, die Wehrpflicht damals auszusetzen und spricht sich für eine Wiedereinführung der Wehrpflicht aus, will es zumindest prüfen lassen, in welcher Form man das machen könnte. Die CDU hat jetzt am Wochenende beschlossen, dass es Dienstjahr geben wird, also nicht genau Wehrpflicht. Wie geht's mit diesem Vorwurf, das war damals ein Fehler?
Ja, ich bin da durchaus selbstkritisch, was meine Vergangenheit angeht, in dem Punkt nicht. Die Aussetzung der Wehrpflicht war richtig. Warum? Jetzt wird's drastisch, was ich sage. Wir hatten faktisch keine Wehrpflicht. Wir haben 10-11% eines Jahrgangs eingezogen. Es gab mal eine Volkskrankheit, da werden sich die Hörerinnen und Hörer vielleicht daran erinnern. Das war diese Rückenkrankheit im Erwachsenenalter, die selbst Spitzensportler hatten und deswegen nicht zur Bundeswehr mussten. Seit die Wehrpflicht ausgesetzt ist, gibt es diese Krankheit nicht mehr. Jeder, der wollte, konnte sich drücken. Und das ist verfassungsrechtlich schon ein Problem. Wenn Sie eine Wehrpflicht haben, dann müssen Sie schon irgendwie einen relevanten Teil der Bevölkerung wirklich einziehen. Zweiter Punkt. Die Wehrpflicht dauerte 6 Monate. Mit 6 Monaten kann man heutzutage keinen Soldaten mehr in irgendeinen Einsatz schicken. Eine Wehrpflicht machte nur Sinn, wenn sie mindestens ein Jahr dauert. Wie wäre denn dann die Zustimmung der Bevölkerung? Dritter Punkt. Die Hälfte der Bundeswehr war beschäftigt, diese nicht einsatzfähigen Wehrpflichtigen irgendwie zu bespaßen. Das heißt, an sich von den Soldaten, die da waren, war nur die Hälfte überhaupt einsatztauglich. Der Rest hat sich um Ausbildung gekümmert. Das geht auch nicht. Also und dann wurde noch gesagt, selbst bei den 6 Monaten, okay, Grundausbildung gut, hinterher war Gammeldienst. Deswegen, glaube ich, war die Entscheidung richtig, insbesondere, weil es da ja um internationale Einsätze ging. Ich bin sehr für die Einführung einer Dienstpflicht. Das wird auch der Bundeswehr helfen. Ich bin sehr dafür, dass man Reservisten mehr ausbildet, die dann bei einem militärischen Angriff auch einfachere Dienste tun können. Und wenn, müsste man die Wehrpflicht natürlich für Frauen und Männer gleichzeitig einsetzen. Wir haben wieder das Problem, dass wir gar nicht die Menschen haben, die zu betreuen. Die Bundeswehr hat auch ein Personalproblem wie alle anderen. So, deswegen ist das nicht so leicht gemacht, wie gesagt. Aber in der damaligen Situation war die Entscheidung richtig.
Aus faktischen Gründen, wie schwer ist Ihnen das damals gefallen?
Sehr schwer.
Ihr Vater war oberster Soldat der Bundeswehr, Ulrich de Maizière, in Westdeutschland damals sehr bekannt, war bis 1972 Generalinspekteur der Bundeswehr, hat eigentlich maßgeblich auch die Bundeswehr als das aufgebaut, was sie dann war, nämlich eine Parlamentsarmee. Und jetzt plötzlich keine Wehrpflicht mehr. Hat das nicht, wie oft haben Sie mit Ihrem Vater darüber gestritten, ob das richtig ist, weil die Bundeswehr vielleicht durch die Abschaffung der Wehrpflicht nicht mehr so in der Mitte der Gesellschaft war?
Ja, das ist mir schon schwer gefallen, auch emotional, weil natürlich ein entscheidendes Argument für die Wehrpflicht ist die Bindung an den Staat. Es gab mal einen deutschen Bundeskanzler, ich glaube Kiesinger, Westdeutscher, der hat gesagt, die Wehrpflicht ist das legitime Kind der Demokratie. Und wenn Sie jetzt sehen, dass in der Ukraine die jungen Männer ihr Land verteidigen, oder wenn Sie hören, dass israelische Studenten in der ganzen Welt, als der Krieg dort losging, gesagt haben, ich warte gar nicht auf einen Einberufungsbefehl, ich gehe und verteidige mein Land. Was haben wir denn an dieser Mentalität? Haben wir das? Hätten wir das? Hätte ich meine Zweifel. Und dass man nach der Schulausbildung daran erinnert wird, was man für das Land tut und nicht nur an die eigene Karriere, finde ich auch gut. Deswegen finde ich ja eine Art Grundpflicht, die kann man auch modular ableisten und so, ja, eine richtige Idee, die auch der Bundespräsident ja ins Spiel gebracht hat. Das finde ich alles gut. Deswegen ist mir der Abschied schwer gefallen und auch ein bisschen, sage ich jetzt mal, werde ich ja nun 70, da darf ich mir das vielleicht leisten, ein bisschen Disziplin zu lernen und Befehl und Gehorsam und einordnen, gerade in dieser Gesellschaft, wo es viel um Fun und Work-Life-Balance geht. Als Abiturient von einem 23-jährigen Unteroffizier gesagt kriegen, dass die Schuhe nicht gut genug geputzt sind, ist hart, aber tut vielen jungen Menschen gut. Und diese Form von Sekundärtugenden, kann man sagen, zu lernen, das ist auch ein Kollateralnutzen, den eine Wehrpflicht hätte. Also das ist mir alles schwer gefallen, aber aus den genannten Gründen.
Sie haben ja auch 2 Jahre.
Ich war 2 Jahre bei der Bundeswehr, dann auch Reserveoffizierslaufbahn gemacht. Einer meiner Söhne war auch bei der Bundeswehr, der andere Sohn, das war gerade die Wehrpflicht ausgesetzt. Und ich hat dann ein freiwilliges Bundesfreiwilligendienst, so wie das hieß, gemacht. Also ich habe das alles in der Familie erlebt. Mir ist es schwer gefallen, aber fachlich, sachlich war die Entscheidung in der damaligen Situation unumgänglich, nach meiner Auffassung. Übrigens gab es auch Klagen beim Bundesverfassungsgericht. Und viele Verfassungsjuristen haben gesagt, das Verfassungsgericht wird diese Form der Wehrpflicht auch kippen. Und das wäre ganz schlecht gewesen, wenn das so ein wichtiges Urteil von Karlsruhe da in die Politik Wirkung gehabt hätte.
Aber dass der jetzige Verteidigungsminister es prüft, sie in irgendeiner Form wieder einzuführen,
Wir haben eine neue Lage. Landesverteidigung wird wichtiger. Die internationalen Einsätze werden wieder kommen, aber waren auch nicht so erfolgreich. Ihr sicherheitspolitischer Lage hat sich verändert. Dass er das prüft, ist okay. Ich habe ein gutes Verhältnis zu ihm. Ich finde, er macht einen sehr guten Job. Erstaunlich, dass ein Verteidigungsminister über Monate der beliebteste Politiker in Deutschland ist, selbst wenn er sagt, Deutschland muss kriegstüchtig werden. Ich habe Respekt vor dem, was er macht. Die Idee zu sagen, wie in Schweden, wir erfassen erstmal alle und dann können wir da jedenfalls einen Werbeblock für die Bundeswehr machen, ist auch nicht so schlecht. Ich erinnere mich, dass das mal ein Gesundheitsminister eines Landes, glaube ich, vorgeschlagen hat, einfach um festzustellen, wie ist eigentlich der Gesundheitsstatus der Generation im Blick auf Diabetes, im Blick auf Haltungsschäden, im Blick auf sportliche Betätigung. Das wurde mit Abscheu und Empörung zurückgewiesen. Also die Gesundheitsminister würden wahrscheinlich sich freuen über eine solche Musterung von Frauen und Männern. Wir hätten einen Gesundheitsstatus der gesamten Bevölkerung mit 18. Kostet auch Geld, kostet Betreuungsaufwand. Alles klar. Das ist ein Problem. Aber dass man da guckt, wie kann man das machen? So, mein Vorschlag wäre eher, wir gucken in Richtung allgemeines Dienstjahr oder Teile davon plus eine Möglichkeit, eine zivile und militärische Reserve auszubilden. Das Technische Hilfswerk ist ja so etwas wie eine zivile Reserve für Hochwasser und sonstige Katastrophen. Das deutlich auszuweiten und davon auch dann für die Bundeswehr etwas zu erzielen, das schien mir schon ein vielleicht sinnvoller Weg.
Kurt Biedenkopf hat mal gesagt, Dankbarkeit ist keine politische Kategorie. Mhm. Ist es ein Problem, oder wie groß empfinden Sie das Problem, dass hinterher ist man immer klüger, gilt ja auch im normalen Leben, aber in der Politik ja nochmal extremer, oder?
Ja, ich muss sagen, Kurt Biedenkopf war ja einer meiner politischen Lehrer, deswegen wage ich kaum, das zu kritisieren, aber ich habe viel Dankbarkeit in der Politik erlebt. Auch viel Kritik natürlich, aber viel Dankbarkeit. Nur das geht mir auch wirklich auf den Geist, dass sie hinterher alles besser gewusst haben. Die ganze Russlandpolitik war angeblich falsch und so. Der Atomausstieg war falsch und so. Da war ich bei den meisten Punkten dabei. Also ich kann mich nicht an Straßendemonstrationen erinnern, dass wir die Abhängigkeit von Russland beim Gas mal endlich beenden sollten. Jetzt sagen alle, es war ein strategischer Fehler. Wir hatten eine stabile Mehrheit gegen die Kernkraft in der Bevölkerung. Über Jahrzehnte hat sich gerade erst jetzt geändert. Und ich könnte viele andere Punkte nennen, wo hinterher alles irgendwie falsch war. Nehmen Sie mal den Waffenstillstand, die Minsker Vereinbarung von Frau Merkel mit Putin und Hollande. Da haben alle gesagt, na jetzt müsste bald mal ein Friedensnobelpreis fällig werden. Hinterher hieß es, das war die eigentliche Phase für Putin, den Angriff vorzubereiten. Politik geschieht immer in der gegebenen Zeit mit der gegebenen Erkenntnis. Hinterher ist man immer schlauer.
Eine Frage, die sich dabei noch stellt, wenn man der CDU jetzt am Wochenende bei der Landesvorstandssitzung zugehört hat, und Sie haben ja gerade selbst auch den Atomausstieg angesprochen. Die CDU hat jetzt beschlossen, wir brauchen doch wieder Atomenergie und sagt, sie richtet sich jetzt wieder konservativer aus. War Frau Merkel, weil sie zum Beispiel den Atomausstieg gemacht hat, für Sie jetzt keine Konservative?
Also erstens finde ich es nicht ehrenrührig, wenn man sagt, eine bestimmte Entwicklung sehen wir anders. Oder sie war damals vielleicht richtig oder nachvollziehbar. Aus heutiger Sicht ist sie falsch und wir korrigieren sie. Kernkraft. Finde ich jetzt nicht ehrenrührig in der Politik, sondern eher gut. Zweiter Punkt. Atomkraft hat mit Konservatismus aber gar nichts zu tun. Das ist nichts weiter als ein Instrument einer Energiegewinnung. Konservatismus hat etwas mit Werten und Haltung zu tun. Und ein Konservativer kann für oder gegen Atomkraft sein. Also wer das vermischt, der hat irgendwie nicht richtig verstanden,
was ist ein Konservativer? Sarah Wagenknecht sagt von sich, sie will konservative Politik machen. Herr Maaßen wird es sicherlich auch für sich in Anspruch nehmen, er sei ja ein Konservativer. Was ist konservativ?
Ja, konservativ war mal ein Schimpfwort, jetzt ist es im Moment irgendwie besonders angesehen. Bei Sarah Wagenknecht ärgert mich in letzter Zeit immer, dass sie irgendwie bestimmte Meinungsumfragen nimmt und packt dann ihr Programm dahin, ja. Das ist aber nochmal ein extra Thema, da haben wir jetzt nicht die Zeit dazu, das zu diskutieren. Konservativ ist für mich eine Haltung, dass man sich selbst nicht so wichtig nimmt, dass man fürs Gemeinwohl etwas tut, dass man nicht mit dem Schaum vorm Mund auftritt, dass man an andere denkt. Das ist für mich zunächst mal konservativ. Und das Zweite ist, dass man immer Sicherheit im Wandel versucht herzustellen. Also keine Revolution, Und das scheint mir Elemente von konservativ zu sein. Aber nicht, dass man irgendwie von morgens bis abends sagt, dass man konservativ ist. Konservativ ist man mehr, als dass man es propagiert. Oder auch nicht.
Wer wären konservative Politiker für Sie, zum Beispiel aus der SPD? Weil, so wie ich Sie jetzt verstehe,
Wolfgang ist Schäuble das... Wolfgang Schäuble, der gerade gestorben ist, und wir werden am kommenden Montag den Staatsakt für ihn haben, der war ein Konservativer. Auch wenn er weitsichtig nach vorne geschaut hat, in vielen Punkten, in der Islamfrage, mit der Gründung eines Bundesinstituts für Sicherheit im Informationszeitalter. Aber er war ein konservativer Patriot, ein liberal-konservativer Patriot. Und das ist auch interessant, dass so eine Haltungsfrage bei der Bevölkerung irgendwie respektiert wird. Boris Pistorius ist ein, in dem, was er jetzt macht, konservativ. Er sagt, Leute, wir müssen unser Land verteidigen, das kostet Geld. Und das, auch wenn das unangenehm ist. So, das ist eine konservative Position. Und das finde ich richtig. Ich würde mich auch als einen solchen bezeichnen. Da gibt es noch ein paar. Aber das ist jetzt nicht an einem Wahlomat, an Checklisten von inhaltlichen Positionen aufzumachen, sondern vielleicht, dass Haltung wichtiger ist als Meinung. Das ist vielleicht auch etwas, was einen Konservativen ausmacht.
Sie haben mal gesagt, einen guten Politiker macht Charakter aus. Wie ist das?
Ja, das ist so ein bisschen die Variation dessen, was ich eben gesagt habe. Charakter und Charakter in Krisen.
Was macht für Sie den Charakter aus? Woran zeigt er sich?
Mal dann nicht umzufallen bei Gegenwind, Gesichtswahrung für andere zu schaffen. Das ist auch eine große Schwäche der jetzigen Regierung oder des Politikbetriebes. Man will immer gewinnen und der andere soll immer irgendwie verlieren. Ich habe gelernt in der Politik, wenn man gewinnt, schweigt man möglichst darüber und lobt den anderen. Dann gewinnt man nächstes Mal nämlich nochmal. Und wenn man dem anderen das Gesicht nimmt, dann kriegt man nächstes Mal extra einen übergebraten. Und einen inneren Kompass zu haben, ist eine Charakterfrage. Und dann auch versuchen, dem inneren Kompass zu folgen, kein Zeitgeistritter zu sein. Das ist so etwas, was von mir aus oder auch meiner Beschreibung Charakter ausmacht. Und ein anständiger Mensch zu bleiben. Es gibt viel Opportunismus, Intrigantentum, Politik ist auch kein Mädchenpensionat, habe ich mal übernommen, das Zitat stammt gar nicht von mir, da habe ich einen Shitstorm erlebt, ich wüsste gar nicht, wie ein Mädchenpensionat wäre, ich sollte mich da raushalten. Aber es kann schon hart zugehen in der Politik, warum auch nicht. Aber ich habe oft, wenn es Menschen schlecht ging, wenn sie vor dem Rücktritt waren oder Probleme hatten, habe ich mich irgendwie ihnen zugewandt und mir gegenüber ist das auch erfolgt. Das gibt es in der Politik auch.
Angela Merkel hat über Sie gesagt, Sie sind ihr ältester, gemeint hat sie wahrscheinlich langjährigster, einer ihrer ältesten politischen Freunde. Und hat sie ja zeitgleich quasi aus dem Amt entlassen, was eigentlich eine Folge der Koalitionsverhandlungen war. Das hatte nichts damit zu tun, ob sie mit ihnen zufrieden war oder nicht zufrieden war. Sie hätten wahrscheinlich ein anderes Amt annehmen können.
Also zunächst mal, dieser Satz stammt aus der ersten Regierungsbildung, als ich Chef des Bundeskanzleramts wurde. Und stimmte natürlich, weil wir uns kennengelernt haben im Zuge des Vereinigungsprozesses. Und da ist ein tiefes Vertrauen entstanden, auch wenn wir natürlich nicht immer einer Meinung waren und sind. Das ist so. Als ich dann das Amt des Innenministers, was ich gerne weitergemacht hätte, abgeben musste an Horst Seehofer, hat mir das wehgetan, ihr übrigens auch. Das haben wir dann hinterher besprochen.
Bei einem Essen, über das dann gleich berichtet wurde, weil jemand sie fotografiert
aber
hat.
Aber nicht von mir und
nein,
nicht von ihr.
Von Ihnen.
Also wenn jemand Vertraulichkeit einhält über bilaterale Gespräche, dann wir beide. Aber das ist so, so ist Politik. Und wenn dann die Koalitionsverhandlungen sind, sind sie so. Ob ich ein anderes Amt hätte annehmen können, weiß ich gar nicht, vielleicht. Aber ich habe, bevor die Frage überhaupt stand, gesagt, ich höre jetzt auf. Ich war 12 Jahre Bundesminister. Man kann, wenn man Innenminister war, nicht irgendwie anschließend Landwirtschaftsminister werden. Das ist auch irgendwie ein bisschen komisch. Für mich jedenfalls, vielleicht wenn man 40 ist, ja, aber nicht, wenn man Mitte 60 ist. Und da war es auch gut. Und das will ich auch nochmal hinzufügen, Stichwort Dankbarkeit. Viele Innenminister müssen ja zurücktreten, weil es Skandal ist oder weil sie umstritten sind oder alle sagen, die bringen es nicht oder so. Und das Echo auf meine Entlassung oder Nichtwiederberufung genau genommen war eher auch schade, dass der nicht mehr da ist und so. Und das ist auf Sicht gesehen viel tröstlicher, als wenn sie zurücktreten müssen.
Und auch ein gewisses Unverständnis, dass es ausgerechnet Horst Seehofer wurde, der sich ja mit genau. Angela Merkel in
okay,
der
das will ich jetzt nicht kommentieren. Zeit sehr bekriegt hat. Das will ich jetzt nicht kommentieren, aber das hat mir natürlich erstens gut getan und zweitens auch geholfen. Und so aus dem Amt zu scheiden, ist eigentlich schmerzhaft, aber schön.
Bittersüß, haben Sie, glaube
ja,
ich, gesagt.
Genau, ja, kann sein, ja.
Das ist da also das Bittersüße an diesem Ausscheiden aus dem Amt. Was macht das mit so einer politischen Freundschaft? Kann man das? Ist das überhaupt wirklich das, was Sie Freundschaft nennen würden, wenn man dann so? Sie haben gesagt, es war auch für Sie schmerzhaft, solche Entscheidungen treffen.
Sie war meine Chefin und mit einer Chefin ist man nicht befreundet oder eine besondere Form von Freundschaft. Ich bin da jedenfalls auch vielleicht konservativ. Das ist so etwas wie Form und Stil im Hierarchieverhältnis, ich tue es auch nicht so viel. Ich hätte auch versucht zu vermeiden, mich in eine Kollegin zu verlieben.
Mussten Sie auch nicht, Sie sind jetzt wie lange verheiratet?
Musste ich nicht, ich war gut verheiratet, genau, das war jetzt so eine Anspielung auf andere Dinge. Ich will nur sagen, formale Distanz bei trotzdem emotionaler Zuwendung ist ziemlich wichtig. Für Führung und für große Institutionen. Für die, die führen und für die, die geführt werden. Und eine kumpelhafte Nähe schadet eher der Institution. Und in Krisen ist es auch gefährlich. Das ist jedenfalls meine Lebenserfahrung. So, und so war das zwischen Angela Merkel und mir auch. Und mehr dazu, wie wir das da erlebt haben, will ich jetzt auch, wenn wir so ein schönes Interview führen, nicht sagen.
Sie haben immer gesagt, bei ihr gab es Vertrauen gegen Vertraulichkeit. Ja. Das ist mir ganz oft begegnet, dass Sie das gesagt haben.
Das ist so. Es hieß ja immer, sie sei so eine misstrauische und männermördende schwarze Spinne und so. Das habe ich anders erlebt. Sie wusste schon mit Macht umzugehen. Sie kann nicht 16 Jahre Bundeskanzlerin sein, ohne dass sie nicht ein Gespür für Macht haben. Klar. Es ist auch unangenehm für manche, manche haben das auch gespürt. Aber der Grundsatz war im Grunde Vertrauen, wenn bestimmte Dinge vertraulich blieben. Sie hat sehr gut mit Sigmar Gabriel zum Beispiel zusammengearbeitet. Und einmal hat Sigmar Gabriel eine SMS öffentlich oder dem Sinne nach öffentlich gemacht. Es hat einen riesen Ärger gegeben und Sigmar Gabriel würde das nie wieder tun. Da war sie ganz pingelig, dass man vertrauliche Situationen nicht nach außen trägt. Und das würde ich mir bei der jetzigen Regierung auch mehr wünschen. Das Vertrauen gegen Vertraulichkeit ist keine schlechte Währung für Koalitionen und Zusammenarbeit.
Sie haben jetzt angesprochen, dass Sie dann auch keinen anderen Job mehr wollten und für sich entschieden haben, dass Sie
keinen hauptamtlichen
aufhören.
Job,
keinen hauptamtlichen Job mehr in der Politik. Sie sind auch Bundestagsabgeordneter. Ich möchte auf was anderes hinaus, wenn ich das sagen darf. Sie haben auch dreimal Nein gesagt, als Sie gefragt wurden, in Sachsen Ministerpräsident zu werden. Mhm. Beim letzten Mal waren Sie Bundesminister. Warum? Geht man aus der Bundesliga nicht in die Regionalliga zurück?
Die Situationen waren sehr unterschiedlich. Das erste Mal hat mich Kurt Biedenkopf gefragt, weil er Georg Milbert nicht wollte. Georg Milbert und ich kennen uns aus ewigen Zeiten im Westen und ich fühlte mich auch
aus Münster.
Nicht
Aus der Studentenzeit,
ist ein bisschen älter als ich, aber ich war auch gerade erst mal 1, 2, 3 Jahre da. Da wird man nicht Ministerpräsident. Das war der erste Punkt. Und danach, nach dem Rücktritt von Milbert, als es dann Tillich wurde und Michael Kretschmer wurde, mit dem ich übrigens über die Frage auch unter vier Augen gesprochen habe, deswegen ist das jetzt auch nicht weiter Gegenstand des Gesprächs, habe ich gesagt, so, jetzt muss ein richtiger Sachse ran. Ich bin ja, Sie haben in der Eingangsmoderation gesagt, halb Westdeutsch, halb Ostdeutsch. Ich habe fast meine ganze berufliche Laufbahn bis auf ein paar Jahre in den ostdeutschen Bundesländern verbracht. Aber ich bin westdeutsch sozialisiert worden. Ich bin sozusagen wirklich ein Wossi und ich glaube, dass ich auch wegen Solidarpakt II und bei vielen und so, dass ich eher als der gute Wessi angesehen werde, um es mal so etwas selbstbewusst zu sagen. Und trotzdem gehört dann die Führung eines Landes in der Lage nach Biedenkopf und Milward in die Hände von Ostdeutschen, richtigen Ostdeutschen. Und so ist geschehen. Das war eigentlich der Hauptgrund, dass ich abgesagt habe. Es kommt noch hinzu, dass ich eben Bundesinnenminister war und auch schon in einem bestimmten Alter war. Der Ministerpräsident müsste auch 10, 15 Jahre im Amt sein, wenn die Wähler das erlauben. Das wäre bei mir auch nicht möglich gewesen, als Michael Kretschmer angefangen hat. Ich habe ihm das doch zugetraut. Etwas anders wäre die Lage vielleicht gewesen, wenn ich es niemandem zugetraut hätte. Dann wäre es vielleicht auch anders gewesen. Und so habe ich das entschieden. Es gibt noch einen kleineren Grund, der ist jetzt vielleicht auch ein bisschen komisch. Mal sehen, wie ich das formuliere. Das Amt eines Ministerpräsidenten ist sehr schön, aber auch mit einem hohen Maß von Repräsentationsaufgaben verbunden. Ich habe gelernt, dass das auch Spaß macht und habe das auch gelernt, dass ich das ganz gut kann. Aber lieber noch arbeite ich an der Sache und verhandle, als dass ich immerzu repräsentiere. Und deswegen fand ich jetzt der Anteil der Repräsentationsaufgaben beim Ministerpräsidenten eben doch deutlich höher als bei einem Bundesinnenminister.
Deswegen sind Sie auch immer als Handwerker der Politik beschrieben worden. Dann gab es ja noch den Spitznamen, auf den wollte ich hinaus, Büroklammer.
Finde ich nicht so schlecht. Ich meine, ich habe dem Bundeskanzler vorgestellt am Kirchentag, als ich Präsident war in Nürnberg, und habe auch gesagt, bei mir hat man gesagt, ich wäre Büroklammer, bei dir, ich duze ihn, sagt man das auch manchmal. Und bei Edmund Stoiber hat man das auch gesagt. Dann habe ich gesagt, naja, Politiker, die auch Akten lesen und Sachverstand haben, ist jetzt nicht das Schlechteste für unser Land. Da war rauschender Beifall. Also ich finde das vielleicht ein bisschen übertrieben und gerade am Anfang und so. Ich bin Chef des Bundeskanzleramts, gehört sich das sowieso. Sie hören vom jetzigen auch nichts, das ist gut. Also ist so, jeder ist aber auch eine Typfrage. Ich bin damit gut gefahren und das war mein Stil.
Sie haben auch angesprochen, die 30 Jahre, die Sie jetzt hier im Osten verbracht haben, haben gesagt, ich bin ein Wossi. Sie haben den Einigungsvertrag mitverhandelt, damals als Berater, denn Lothar de Maizière hat es so gehandhabt, dass er eben keine Wessis in Ämter gebracht hat.
So ist es.
Sie haben den Einigungsvertrag immer verteidigt, wann immer ich es gelesen habe, und haben gesagt, der deutsch-deutsche Einigungsvertrag sei am Ende ein grandioses Erfolgsstück von Ministerialbürokratie und Politik, trotz Webfehlern. Ja. Ich habe unlängst jemanden erlebt, eine Frau aus der Wirtschaft, sehr erfolgreich, die sagte, ja, man solle doch einfach nur mal das Berlin-Bonn-Gesetz daneben legen, wie detailreich und pfleglich man dort mit Beschäftigten, mit Regionen umgegangen sei und sich dann den Einigungsvertrag anschauen, weil sie sagt, dass viele Verletzungen und viel von dem Protest, der jetzt auftaucht, darauf basiert. Sie haben jetzt auch von Webfehlern gesprochen, was würden Sie ihr entgegnen?
Das, was sie meint, auch die brutalen Auswirkungen dieser extrem hohen Arbeitslosigkeit, die wir ja hatten, Anfang der 90er Jahre, hätten sie mit solchen Maßnahmen nicht besonders abfedern können. Nur das war nicht Folge des Einigungsprozesses und schon gar nicht Einrichtung der Treuhandanstalt, sondern Folge einer verfehlten sozialistischen Wirtschaftspolitik der letzten 30 Jahre. Und niemand hat das besser geschrieben als das SED-Politbüro-Mitglied Mittag in seinem großen Bericht über den Zustand der DDR-Wirtschaft am Ende der DDR. Es gibt einen objektiven Webfehler, der aber unvermeidlich war, nämlich vorher im genauso wichtigen ersten Vertrag über die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion, der Umrechnungskurs 1:1 hat der ostdeutschen Wirtschaft schwer geschadet, weil es zu einer massiven Aufwertung der Produkte geführt hat, Preiserhöhungen, sodass sie nicht mehr wettbewerbsfähig waren. Aber es war politisch unvermeidlich, weil der Druck auf Abwanderung aus den ostdeutschen Ländern, damals noch DDR, sonst nicht nachgelassen hätte. Also es ist ein echtes Dilemma gewesen. Ein zweiter Webfehler war die mangelnde Anerkennung der ostdeutschen Abschlüsse. Das war übrigens kein Fehler des Bundes, auch Wolfgang Schäuble wollte das, aber die westdeutschen Bundesländer, die zuständig waren für Anerkennung von Abschlüssen, haben das verhindert. Das heißt, wir haben 16 Millionen Bürgerinnen und Bürger in der DDR gesagt, herzlich willkommen in der deutschen Einheit. Was eure Ausbildung wert ist, prüfen wir später. Und das ist entwürdigend. Anstatt zu sagen, alle Abschlüsse werden anerkannt, vielleicht nicht jeder Stasi-Abschluss aus Potsdam oder so, ja, werden anerkannt und im Übrigen wird dann geguckt, wer was kann. Das wäre richtig gewesen, aber das war nicht durchsetzbar. Und dann gibt es einen Webfehler, den in dem Fall die westdeutsche Bürokratie verursacht hat. Ich brauche ein paar Sätze. Da ging es um das Thema Positiv- oder Negativliste. Die westdeutschen Beamten sagten, wir müssen das gesamte Rechts-, Wirtschafts-, Soziale- und Finanzsystem der Westdeutschen Republik von jetzt auf gleich in einer Sekunde übertragen, sonst bricht in der dann früheren DDR in ostdeutschen Ländern alles zusammen. Es kann doch nicht sein, dass es zwei BGBs gibt und so, ich weiß nicht was, mit ein paar Ausnahmen. Und Wolfgang Schäuble und Günter Krause waren anderer Auffassung und haben gesagt, nee, wir einigen uns nur auf eine Positivliste von Gesetzen, die sofort gelten. Alles andere gilt DDR-Recht weiter und es findet sich. Empörung beim Westen, sagt, kann nicht DDR-Recht weiter gelten, wo leben wir denn und so. Und deswegen hat Wolfgang Schäuble verloren diese Position. Er hat dann mal gesagt, in der Verhandlung habe ich in lebhafter Erinnerung, hat gesagt, wenn wir in den 50er und 60er Jahren der Westdeutschen Bundesrepublik die Rechtsmaterie im Umfang gehabt hätten, wie 1990, hätten wir nicht den Wirtschaftsausschwung West erlebt. Also nicht so viele Gesetze führen zu besseren kreativen Ergebnissen. Das war ein Webfehler, dass das nicht gelungen ist. Aber dass wir überhaupt einen Einigungsprozess haben, dass es Berufungsgrundlagen gibt, dass das geordnet ging, dass wir das Rentensystem so hatten, dass überhaupt nochmal Renten anständig ausgezahlt werden, dass das Krankenversicherungssystem, dass das Verwaltungssystem und so weiter überhaupt funktioniert hat, das ist eine große Leistung des Einigungsvertrages. Und das lasse ich mir auch nicht wegnehmen.
Sie angesprochen darauf, was die was in eine intensive Zeit war, kommen Sie immer auf diese Zeit zu sprechen. Sie haben so viele Jobs gemacht wie wahrscheinlich kaum ein anderer. Was war die erfüllendste Zeit vielleicht?
Naja, ich war 36 und ich durfte mitwirken an dem Zusammenwachsen von zwei Staaten, zwei deutschen Staaten. Ich habe nicht die außenpolitischen Fragen mitverhandelt, aber es war natürlich klar, das wird die deutsche Frage, die über Jahrhunderte für Unfrieden in Europa gesorgt hat, sollte ein für alle Mal friedlich gestellt werden. Die deutsche Vereinigung im Einvernehmen mit allen unseren Nachbarn. Und das ist einfach von der Größe der Aufgabe so gewaltig. Und daran im Kleinen mitzuwirken, fand ich großartig. Da haben wir wirklich von morgens bis abends gearbeitet. Keiner hat auf die Uhr geguckt. Work-Life-Balance war nur in Richtung Work. Aber und trotz, das war die erfüllendste Zeit. Es gab andere tolle Zeiten, also die Schlussverhandlungen zum Solidarpakt II, wo ich Verhandlungsführer der ostdeutschen Länder war und die Frage der Sparergarantie, wo ich dabei war und bestimmte auch europäische Verhandlungen und so weiter und so weiter. Das waren schon auch sehr, sehr wichtige Elemente, auch traurige Momente, wenn sie an der Stelle stehen, wo der Terroranschlag am Breitscheidplatz war und das Rattet durch ihren Kopf, hätte das verhindert werden können. Alle wussten hinterher genau Bescheid, warum das angeblich hätte verhindert werden können. Aber wenn sie da mit den Angehörigen sprechen, Herr Gauck hatte mich dazu eingeladen und so, dass wenn sie mit Angehörigen gefallener Soldaten aus Afghanistan sprechen, das sind Gespräche und Situationen, die erschüttern einen ins Mark. Oder die Nacht bei dem angedrohten Terroranschlag in Hannover beim Fußballspiel, wo Boris und Pistorius und ich uns so nahe gekommen sind, was vielleicht nie eine ernst gemeinte Drohung war, aber zu wissen, geht jetzt die Bombe hoch oder nicht, und wir sind einen Kilometer daneben und was passiert dann mit Tausenden von Menschen, das sind extrem intensive Momente, die möchte ich auch nicht missen, aber der schönste intensive Zeitraum, das war der Einigungsprozess.
Sie haben jetzt selbst Hannover angesprochen, das Fußballspiel, das dann kurzfristig abgesagt wurde. Und Sie haben ein Zitat gebracht, das wahrscheinlich, auch wenn Sie es können Sie ja gleich sagen, vielleicht nicht unbedingt wollen, eines Ihrer bekanntesten Zitate sein dürfte. Sie haben, ich will es nicht falsch wiedergeben, ich finde es jetzt gleich nicht auf die Schnelle, Sie haben gesagt, das würde die Bevölkerung...
Teile meiner Antwort würden die Bevölkerung verunsichern. Gab dann ja auch Witze, Schatz, wie hat mein Essen geschmeckt? Teile meiner Antwort würden dich verunsichern. Und so.
Sie lächeln, jetzt konnten
ja,
Sie...
Ja, inzwischen ist es ja Kult geworden. Damals konnte ich nicht lächeln. Und ich will vielleicht doch nochmal kurz erzählen, worum es da ging. Wir hatten eine zweifache Terrordrohung. Kleiner Anschlag im Stadion, großer Anschlag im Hauptbahnhof. Und es war ein Zeit, wir haben die Pressekonferenz deswegen eigentlich unziemlicherweise ganz stark nach hinten verzögert. Das Stadion war friedlich geräumt, aber es waren zehntausende Menschen am Hauptbahnhof. Und dann stellt einer ihrer Kollegen die Frage, ist die Lage vorbei? So, wenn Sie das bei YouTube nochmal sehen, ich zögere ganz lange mit meiner Antwort. Hätte ich gesagt, ja, und keiner wusste ja, dass es noch eine Anschlagsdrohung im Bahnhof gab, hätte ich gesagt, ja, und es wäre 5 Minuten später da eine Bombe hochgegangen, dann hätten die Menschen gesagt, der Messias treibt die Menschen in den Tod. Hätte ich gesagt, nein, dann wäre die Frage gekommen, wieso nicht? Hätte gesagt, es gibt eine Anschlagsdrohung am Hauptbahnhof, hätte es vielleicht eine Panik am Hauptbahnhof gegeben. Also in der Lage ist mir keine gute Antwort eingefallen. Dann habe ich diese schlechte Antwort gegeben. Ich habe das Gehirn zermartert, was ich hätte stattdessen sagen können. Und was richtig gut ist, ist mir nicht eingefallen. Sie dürfen so in der Lage ja nicht lügen. Sie können besser drumherum reden als ich. Vielleicht hätte ich sagen sollen, die Lage ist vorbei, wenn alle sicher zu Hause sind. Wäre ich vielleicht mit durchgekommen. Es sei denn, Sie hätten da gesessen als kluge Journalistin und hätten gefragt, aha, also jetzt offenbar noch nicht, weil noch nicht alle Menschen zu Hause sind. Wo ist denn die Lage noch nicht vorbei? Dann hätte ich das gleiche Problem gehabt. Also das ist jetzt so gelaufen, es ist gut gegangen, es ist dann Kult geworden. Damals war es ziemlich ungemütlich.
Also Sie sind heute damit versöhnt.
Ja.
Sie haben vorhin darüber gesprochen, wir müssen langsam zum Ende kommen, dass Sie die Vier-Tage-Woche angesprochen haben. Wir haben über die Zeit, diese intensive Wendezeit gesprochen. Sie haben gesagt, Work-Life-Balance gab es damals nicht. 1990 ist Ihr erstes Kind geboren. Sie haben beschrieben...
Zweites Kind.
Sie haben beschrieben,
Kind,
dass
87.
Sie haben beschrieben, dass Sie jedenfalls das zweite Kind, vermutlich damit dann auch das erste, in der Zeit kaum gesehen haben. Als Sie voriges Jahr diesen Spruch gebracht haben mit der Vier-Tage-Woche, da haben Sie ja nicht nur Zustimmung bekommen. In seiner Kolumne hat Sascha Lobo dazu geschrieben, es sei ein bekanntes psychologisches Phänomen, dass die Überbringenden einer Botschaft besonders dann angefeindet werden, wenn sie die eigenen unwiederbringlichen Versäumnisse deutlich machen. Die Generation Z mit ihrer gesunden Abkehr von der als Karriere getarnten Aufgabe des Privatlebens trifft den wunden Punkt von de Messias Generation. Trifft es wirklich einen wunden Punkt bei Ihnen, das Thema so
Nein.
wenig Zeit für Familie gehabt zu haben?
Ich habe natürlich ein schlechtes Gewissen, dass ich mich zu wenig um meine Familie gekümmert habe, obwohl ich bei ein paar wichtigen Stationen dann auch die Politik hintangestellt habe und bei meiner Familie war. Trotzdem ist es so. Nur, man muss ja nicht so viel arbeiten wie ich, das ist ein bisschen untypisch. Auch von einem Bundesinnenminister erwartet man, dass der, wenn es wichtig ist, da ist. Ich meine, der französische Staatspräsident Hollande hat mal verfügt, dass alle seine Minister überhaupt nur in Frankreich Urlaub machen dürfen. Ich habe zweimal einen Amerika-Urlaub abgebrochen und dann daraus gelernt, als Innenminister macht man nicht in Amerika Urlaub, ist man einfach zu weit weg, wenn irgendwas geschieht. Also ich bin untypisch, aber richtig ist schon, dass wir vielleicht es mit Arbeit und Pflichtethos und so weiter übertrieben haben. Das kann schon sein. Nur das andere Extrem ist eben auch falsch. Und vor allen Dingen steckt dahinter, Sascha Lowe, mit dem habe ich mal unterhalten, der hat Kinder bekommen in seinem Beruf, der ist aber freiberuflich, der kann sich das einteilen, der macht Podcasts von zu Hause und vieles andere mehr. Das andere Element, das nur in Freizeit und Familie Befriedigung liegt und Arbeit so etwas wie lästige Pflicht ist, da bin ich ganz anderer Meinung. Ich glaube, Erfüllung, Zufriedenheit, Erfolg nach großer Anstrengung, das geht besonders auch durch Arbeit, auch durch Leistung, durch Karrieren, durch Aufstieg. Und wenn das dann nur ist, weil man aufsteigen will und Karriere machen will, ist schlecht. Aber wenn man das macht, weil man etwas bewirken will, dann ist das gut. Ich meine, Sie haben mich angesprochen auf die Frage der Anfang der 90er Jahre mit einer hohen Arbeitslosigkeit, sehr hohen Arbeitslosigkeit. Wenn wir da gesagt hätten, seid doch froh, ihr habt eine schöne Work-Life-Balance, ihr verdient vielleicht sogar mit Westgeld, Warteschleifengeld mehr als vorher als DDR-Bürger, ihr könnt doch die Freizeit genießen. Das wäre als Zynismus zu Recht gebrandmarkt worden, weil alle wollten arbeiten. Doch nicht, weil sie irgendwie mehr Geld verdienen wollten, das sicher auch, sondern weil in Arbeit auch ein Teil des Lebens liegt. Und deswegen glaube ich, dass dieser Widerspruch, dass irgendwie Arbeit lästige Pflicht ist und das eigentliche Leben besteht aus Freizeit und Familie, das halte ich für falsch. So, und deswegen, ich habe es übertrieben in die eine Richtung, aber manche sollten es in die andere Richtung nicht auch übertreiben.
Sie haben, lässt sich so eine Karriere planen wie die Ihre? Gerhard Schröder hat ja schon das bekannte Bild am Bundeskanzleramt gerüttelt, weil er dahin wollte. Sie sind zwischenzeitlich ja sogar als möglicher Kanzler beschrieben worden, eine Zeit lang, in Ihrer Zeit als Innenminister zum Beispiel. Lässt sich so eine Karriere tatsächlich
planen? Nein, ich wollte eigentlich Verwaltungsbeamter mit politischen Bezügen werden, also sowas wie Bundeskartellamt oder heute sowas wie die Netzagentur und so, da hätte ich gerne BaFin, Aufsichts für Banken und Versicherung. Das hätte ich eigentlich gerne gemacht. Dann hatte sich anders entwickelt. Sowohl mein Berufseinstieg bei Weizsäcker wie die Deutsche Einheit mit der Folge dann Staatssekretär in Schwerin zu werden, der Ruf von Biedenkopf, der andere von Angela Merkel. Darum habe ich mich überhaupt nie beworben. Ich habe mich dann nur beworben um ein Landtags- und ein Bundestagsmandat, auch mit Erfolg. Aber die Ministerämter, das klingt jetzt ein bisschen komisch irgendwie, aber die sind mir zugefallen. Ich habe jetzt nicht irgendwie dringend darauf gewartet, irgendwie ein bestimmtes Amt zu bekommen.
Sie haben irgendwann in einem Interview gesagt, Sie hätten sich erst mit dem Ruf von Kurt Biedenkopf nach Sachsen eben nicht mehr als Spitzenbeamter gefühlt, sondern tatsächlich als Politiker 1999. Ja, was war da anders?
Die Vereidigung vor dem Landtag als Minister, davon dachte ich, jetzt bin ich Politiker. Vorher war ich als Staatssekretär in Sachsen, auch wenn ich Chef der Staatskanzlei war, fühlte ich mich als Staatssekretär, als Spitzenbeamter. An der Nahtstelle zwischen Verwaltung und Politik, aber nicht als Politiker. Und wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht zu viele Menschen als Politiker bezeichnen, sonst kandidiert keiner mehr für den Gemeinderat von Posemucke. Sind das Politiker oder nicht? Wenn ein Lehrer, Handwerker, Journalist sagt, ich trete, bin Gemeinderat in Dresden oder Chemnitz, Leipzig oder in einem kleinen Gemeinde mit 5000 Einwohnern. Nein, das ist demokratisches Engagement in der Respublika, in der Gemeinschaft und nicht Politiker. Politiker ist man eigentlich erst, wenn man vom Amt des Politikerseins lebt, als Abgeordneter oder Minister.
Sie haben jetzt die Gemeinderäte angesprochen, die Frage muss ich jetzt trotzdem dazwischen schieben, jetzt, weil in diesen Tagen ja wieder ständig die Mitte der Gesellschaft aufgefordert wird, lauter zu sein, sich stärker gegen Rechtsextremismus zu artikulieren. Ich habe manchmal das Gefühl, gerade Teile dieser Mitte, und sorge mich da eher um Gemeinderäte und sowas, denen ist die Aggressivität in der Auseinandersetzung zu stark und Sie ziehen sich deshalb zurück.
So ist es. Und das ist eine große Sorge für mich. Ich kenne einen Bürgermeister einer mittelgroßen Stadt, der nicht besonders polarisiert hat, der findet an seiner Haustür menschlichen Kot geschmiert. Oder menschlichen Kot im Briefkasten. Mit einer unflätigen Bemerkung. Was ist das für ein Umgang? Was ist das für ein Hass, der da irgendwie eine Rolle spielt. Und wir haben alle, die Parteien, Probleme, Kandidaten und Kandidatinnen für Gemeinderäte zu finden. Wir kommen noch hinzu, viele wollen dann irgendwie parteilos kandidieren, weil die Verbindung mit CDU oder SPD oder Grünen wiederum manche polarisiert. Anstatt, dass man das lobt und sagt, ich bin zwar anderer Meinung, aber ich finde toll, dass du im Gemeinderat bist. Wenn wir solche Formen von Engagement und ob das jetzt Elternvertreter in der Schule ist oder Personalrat in einem Betrieb oder was auch immer, jetzt nicht Ehrenamt im Sinne von Sandsäcke schleppen oder Feuerwehr, sondern eine verantwortliche Mitspracheposition auf Zeit und im Ehrenamt in der beruflichen Institution, in der man ist. Wenn man das diskreditiert, dann haben wir ein Problem in der Demokratie.
Kommen wir zum Ende dieser Sendung und vielleicht ein bisschen zum Anfang zurück. Sie haben gesagt, Sie haben immer noch volle Tage, 8-Stunden-Tage, weil Sie es selbst so wollen. Auf die Frage des Spiegel nach dem Sterben haben Sie geantwortet, Sie möchten im Gegensatz zu lebensmüde lebenssatt gehen. Was heißt für Sie lebenssatt?
Das ist ein Ausdruck, den habe ich nicht erfunden, aber den finde ich sehr schön. Ein Freund von mir hat jetzt seinen 99-jährigen Vater begraben. Und war natürlich traurig, weil es sein Vater war. Aber der war lebenssatt. Ich möchte jetzt nicht 99 vielleicht werden, aber irgendwie dankbar und satt für das Erlebte aus dem Leben scheiden in 20 Jahren oder so. Das wünsche ich mir. Und nicht, und das ist doch ein großartiges Gefühl. Wenn lebenssatt ist ja so, wenn Sie mit Freunden zusammen essen und haben gekocht und haben gute Gespräche und dann ist das Essen fertig und dann gibt es noch einen Schnaps und früher hat man eine Zigarre geraucht, das lockt mich nun gar nicht, aber dann sitzt man da zusammen am abgegessenen Tisch. Das ist ein Gefühl von satt sein, nicht nur der Bauch, sondern Herz und Kopf, das ist doch wunderbar. Und ein Leben so dann zu beenden, lebenssatt, das fände ich schön, aber soll noch ein bisschen Zeit haben.
Das wünschen wir Ihnen auch. Vielen Dank, Herr de Maizière, für das Gespräch.
Sehr gerne.
Alle Podcasts von MDR Sachsen hören Sie in der App der ARD Audiothek.